Wir wollen, dass ihr Fehler macht. Ich sage ganz gerne, wenn Spieler in meinen Mannschaften keine Fehler machen, habe ich keinen Job mehr. So, wenn sie jetzt schon alles richtig machen würden und alles können würden, gut, dann müsste ich mir nochmal die Jobanzeigen durchlesen und irgendwo anders eine Bewerbung schreiben. Der Verein träumt schon wieder und wir wollen BBL und Pro A haben. Vielleicht dürfen wir erstmal in der Pro B ankommen und dürfen uns ein bisschen an das Level akklimatisieren. Was 17-, 18-jährige Jungs davon überzeugt, nach Vechta zu kommen, ist einfach die Möglichkeit, dass du in der Pro A wirklich viele Minuten und echte Minuten spielen kannst.
Erstklassig, zweitklassig, der Pro A Podcast.
Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Erstklassig, Zweitklassig. Freuen uns sehr, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Und schon mal vorneweg, wir sprechen heute nicht so intensiv über den Abstiegskampf in dieser Folge. Das machen wir in der neuen Folge von Kurz und Knapp. Denn da war Dominik von Burcher zu Gast. Der hat das ganze Spiel einmal komplett durchgespielt. Wir haben gesagt, bevor wir das irgendwie wiedergeben, soll er das einfach machen. Also die Folge findet ihr schon online bei Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
Das ist richtig. Das wäre bei uns nur durcheinander geraten, wie da irgendwelche Konstellationen aufeinandertreffen.
Dann hoffen wir, dass er es richtig gemacht hat. Das haben wir nicht überprüft, aber ist auch im Endeffekt egal.
Hört ja, sich wenn dann...
Seine Schultern, ne?
Ja, genau. Ach, deswegen haben wir ihn eingeladen. Jetzt habe ich das verstanden.
Zahlen. Wir sind doch hier nicht bei der Lotterie.
Aber wir können drüber sprechen, wer denn am Ende eine BBL-Lizenz beantragt hat, denn das ist seit der letzten Podcast-Folge rausgekommen und das ist auch super spannend. Also, wir fangen mal damit an, wer denn da Interesse dran hätte, nämlich die Eisbären Bremerhaven, die Fraport Skyliners Frankfurt, die Jobs CS Gießen 46ers, Medipolis SC Jena, die PS Karlsruhe Lions und, wie sollte es anders sein, die Römerstrom Gladiators Trier. Heißt aber auch, es fehlen da ein paar Teams, die man da auch durchaus hätte nennen können, nämlich Münster, Kirchheim und Hagen. Und genau darüber müssen wir sprechen, denn das hat für ordentlich Wumms gesorgt. Da haben einige auch im Vorfeld schon geschrieben, sprecht unbedingt mal über diese Hagen-Situation.
Ich bin so ein bisschen überfordert, was man denn da genauso intensiv drüber sprechen soll. Also natürlich ist es immer unschön, so eine Neuigkeit irgendwie von jemand anders zu erfahren. Also das ist kommunikativ ja keine Frage, das hätte man durchaus besser lösen können. Ich sehe da jetzt aber auch gar nicht so den Riesenskandal drin, ehrlicherweise. Also ich verstehe auch gar nicht, woher in Hagen dieser Umschwung von Harris raus zu wir steigen auf jeden Fall aufgekommen ist. Den habe ich irgendwie verpasst und der lief an mir vorbei. Und ich sehe auch Hagen aktuell, auch wenn sie ein starkes Team haben, nicht in der Lage, die Liga Primusse zu schlagen in einer Serie. Das bedeutet, für mich ist das Thema Aufstieg da eigentlich keines. Noch dazu ergänzt, wissen wir ja in Hagen ähnliches Thema wie in Gießen Hallenproblematik. Von daher war für mich eigentlich schon fast klar, selbst wenn das irgendwie funktionieren sollte und die ins Finale kommen sollten, ist es eigentlich relativ wahrscheinlich, dass die den Aufstieg gar nicht stemmen können. Und ich glaube, ehrlicherweise auch in Gießen ist das eine ähnliche Situation, dass da ein Aufstieg einfach finanziell gar nicht machbar wäre.
Ja, also ich finde auch, ich meine, sie haben mit Schmidt da einen Geschäftsführer, der das ja die ganze Zeit schon gesagt hat, der Plan ist 2025 und dann hält er sich an diesen Plan und hat dafür jetzt doch massiv Gegenwind bekommen. Ich bin eher auch der Ansicht, man soll dafür vielleicht auch, ja, was dankbar ist vielleicht auch das falsche Wort, aber es ist halt mit Weitsicht geplant, das ist doch besser als jetzt das irgendwie übers Knie zu brechen und dann da Himmelfahrtskommando BBL und die Euphorie ist mit 0 aus 34 komplett gekillt. Also ich weiß auch nicht, warum man sich da jetzt so sehr drüber aufregt in Hagen. Es ist eigentlich eher eine Entscheidung der Vernunft. Und dann kann man ja nächstes Jahr gucken, wie es dann aussieht.
Vielleicht muss man fairerweise aber auch sagen, ich glaube, der Hauptteil der Kritik richtete sich wirklich darauf, auf die Art und Weise, wie eben davon erfahren wurde, dass Hagen keinen Lizenzantrag gestellt hat und nicht nur grundsätzlich auf die Entscheidung, die Unterlagen gar nicht erst einzureichen.
Okay, also ja. Das habe ich jetzt nicht im Detail tatsächlich verfolgt. Aber auch was ich gelesen habe, war auch so, ja, dann braucht man ja jetzt auch nicht mehr in die Halle gehen und so. Das finde ich auch ein bisschen kurz gegriffen. Die Spiele machen ja trotzdem Spaß. Wir hatten ja in Gießen letzte Saison, klar, da wurde so pro forma zwei Tage vor der Frist doch nochmal ein Antrag zusammengezimmert. Aber es war jedem klar, dass wir nicht aufsteigen können. Und trotzdem waren die Playoffs einfach richtig, richtig, richtig geil. Und da sehe ich überhaupt keinen Grund, da jetzt zu sagen, ja, was sollen wir denn da noch supporten oder unterstützen? Also das ergibt für mich keinen Sinn.
Ja, sehe ich genauso. Also diese Mannschaft ist ja an sich gut zusammengestellt und man weiß ja auch, man hat ein Ziel vor Augen, nur dass es eben nicht dieses Jahr der Aufstieg, sondern es ist dieses Jahr auf jeden Fall Playoffs, dass es erreicht. Vielleicht gibt es sogar ein Heimrecht. Mal gucken, was da jetzt am Wochenende gegen Jena passiert. Das wird ein hochspannendes Spiel. Kann man sich auf jeden Fall mal gut reintun. Und dann mal zu gucken, wie weit geht denn die Reise in den Playoffs? Mit dem Hintergrund trotzdem zu wissen, okay, von den Rahmenbedingungen her, ist es einfach noch zu früh, den Aufstieg zu schaffen, ist natürlich eine Entscheidung. Auf der anderen Seite ist es auch so, wer kann sich denn in dieser Pro A schon drauf verlassen, dass das nächstes Jahr alles genauso läuft? Also ich meine, wir haben es ja jetzt im zweiten Jahr erlebt, diesen Achterbahnritt der Wahnsinn. Also da kann man ja wirklich nur noch denken, Gott würfelt wirklich, der sitzt irgendwo und denkt sich, nächste Saison trifft es dann vielleicht Phoenix Hagen. Wenn man die Möglichkeit hat, aufzusteigen, weiß ich gar nicht, ob man dann nicht auch muss, weil eben einem keiner garantieren kann, wenn man nicht richtig viel Geld in die Hand nimmt, dass es in der Folgesaison dann genauso wieder weiterläuft.
Ja, und immer dran denken, wenn Gießen aufsteigt, dann ist dieser Podcast hier am Ende tot. Also betet alle dafür, dass Gießen am Ende nicht ins Finale kommt und nicht irgendjemand auf die Idee kommt, ach guck mal, BBL war ja auch gar nicht so schlecht, denn irgendwie zweitklassig, erstklassig, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde.
Das weiß ich auch nicht. Und ob das dann, ja, was heißt so viel Spaß machen würde? Ich glaube, ein Aufstieg in Gießen, wenn er denn realisiert werden könnte, da würde auch viel dran hängen, wie man das dann macht. Ich glaube, es würde den Leuten besser verkauft werden können, wenn man versucht, im Kern die Mannschaft zu halten. Das hat damals unter Wucherer auch gut funktioniert. Da hatten wir mit ihm dann die zwei besten Jahre, haben die Spieler, die man über die zwei Jahre in der zweiten Liga auch kannte, hat man dann gehalten. Und wenn man von Anfang an diese Bindung hat, könnte ich mir vorstellen, dass das in Gießen auch funktioniert, wenn du komplett neu anfängst und jetzt blöd gesagt da 10 Söldner hinstellst, die dann mit 0-10 starten, dann ist auch hier der Ofen schnell wieder aus.
Können wir den Podcast dann zweitklassig, erstklassig nennen?
Habe ich ja gerade schon gesagt, das ist ja eigentlich nicht möglich.
Ich habe nicht zugehört. Ich
höre selten danke, zu, wenn ihr anderen danke, redet. Danke, vielen Dank dafür.
Ja, in meinem Kopf hat ein Affe Bananen jongliert. Naja.
Was wir auch noch nicht gemacht haben in diesem Podcast ist, den Römerstrom Gladiators Trier zu gratulieren, denn die sind ja Hauptrundenmeister geworden, ausgerechnet natürlich gegen Gießen, wir waren live vor Ort mit dabei, aber herzlichen Glückwunsch, also am Ende belohnt für diese wirklich starke Saison bis hierhin und wir sind natürlich weiter gespannt, wie es dann im Playoff-Rennen aussieht oder beziehungsweise in den Playoffs generell.
Und dann im Partyrausch fast entscheidend in den Abstiegskampf eingegriffen. Da mit Mühe und Not mit einem Punkt in Düsseldorf gewonnen in einem Viertel. Ich glaube, das dritte war es, nur 4 Punkte gemacht und am Ende mit einem 7-0-Lauf in der letzten Minute sich noch gerettet. Aber ja, herzlichen Glückwunsch. Gute Saison oder sehr gute Saison, die sie jetzt erstmal mit dem Hauptrundenmeistertitel gekrönt haben. Auch wenn der, gut, der bedeutet den Heimvorteil, aber was es als Titel jetzt wert ist.
So, und da haben wir auch Beschwerden bekommen nach der letzten Folge, denn es wurde gesagt, ja, Trier ist ja nicht so dominant, wie das vielleicht der Fall ist. Ich habe versprochen, wir sprechen nochmal drüber. Warum ist Trier nicht so dominant, wie das vielleicht erscheint? Euer Statement bitte.
Verspricht er einfach Sachen, ohne uns zu fragen.
Das ist ja jetzt erstmal Ihr Problem, Herr Schornstein. Also aus meiner Sicht war die Aussage tatsächlich, im Vergleich ist Trier nicht so dominant wie Vechta letzte Saison und Tübingen letzte Saison. Das war der Vergleich, um den es ging. Und zudem stehe ich auch nach wie vor, ich habe das auf schönen Dank auch mal irgendwann erklärt, bei Vechta hatte man einfach das Gefühl, die marschieren einfach dominant durch und deklassieren teilweise Teams mit 20, 30 Punkten, die auch richtig gut performen. Und dann kommt eben Trier mit genauso einem Auftritt bei einem Abstiegskandidaten auswärts und zeigt eben mal wieder dieses Auswärtsgesicht. Auch das macht natürlich eine klasse Mannschaft auch aus, so ein Spiel dann zu gewinnen, weil ich glaube, bei Vechta war durchaus auch die ein oder andere Auswärtsniederlage gegen Ende der Saison dann dabei, die mein Gehirn so ein bisschen unterschlägt jetzt im Rückblick auf die Saison. Also ich glaube, da war schon auch was, wo die durchaus mal gewackelt haben. Nichtsdestotrotz, vielleicht spielt auch so ein kleines bisschen unterbewusst der Wunsch damit, dass es eben doch noch eine Möglichkeit gibt, diesen großen Favoriten da zu ärgern mit diesem bombastischen Kader, der auf dem Papier natürlich unfassbar stark ist und Aufstiegsfavorit Nummer 1.
Also was bei mir da noch mit reinspielt in diesen Gedanken, dass die jetzt ja nicht von vornherein irgendwie, dass man sagen kann, das kann man durchwinken, die steigen auf, ist auch, dass die Liga dahinter, finde ich, stärker geworden ist als letztes Jahr. Da sind mehr Teams, die sich da auf hohem Niveau duellieren, die eng beieinander sind. Gießen hat zum Beispiel jetzt, glaube ich, schon 2 oder 3 Siege mehr als letztes Jahr und kann immer noch aus dem Heimvorteil rausfallen. Das zeigt für mich, dass die Liga insgesamt als Verfolger stärker ist und man da dem einen oder anderen es mehr zutraut, als letzte Saison da dieses Top-Duo zu schlagen.
Ergänzend auch noch ein Punkt, bei Trier gab es natürlich auch eine Verletzten Historie mit Marcus Graves, der dann mehr als adäquat ersetzt wurde durch Jordan Barnes. Also da wird jetzt auch mit Sicherheit nicht nur mit Nüsschen bezahlt in Trier, sondern ich glaube, da gibt es den einen oder anderen Salatgutschein obendrauf für die Kader, der, so wie er zusammengestellt ist, ganz klar Mission Aufstieg unterstützt. Und das ist ja auch okay. Aber ich wünsche mir trotzdem so ein bisschen Schwäche, würde ich den Trierern einfach gerne herbeireden.
Ich habe dazu gar nichts gesagt, deswegen bin ich fein raus und wir machen einfach nochmal weiter mit dem Playoff-Rennen, denn das ist ja auch relativ spannend noch. Dresden und die Eisbären Bremerhaven könnten theoretisch noch da reinkommen, haben 2 Siege Abstand aber zu Münster und Karlsruhe. Ja, und da eine Aussage zu treffen war nach dem letzten Wochenende gar nicht so einfach, denn Münster gewinnt einfach mal gegen Kirchheim mit 89-75 und Karlsruhe hat auch gewonnen, nämlich gegen Vechta 2. Das heißt, die haben sich schon Luft verschafft, aber durch sind sie immer noch nicht.
Ja, aber es ist, glaube ich, viel Theorie dabei, dass das noch passiert. Dresden und Bremerhaven duellieren sich jetzt auch direkt. Der Sieger hat im Zweifel dann am letzten Spieltag noch eine Chance, aber ich glaube, an 7 und 8 wird sich nicht mehr viel ändern, tatsächlich.
Das denke ich auch. Also es ist zwar theoretisch ja noch irgendwie drin, glaube ich, sogar auf einen Vierervergleich zu kommen, wenn jetzt Karlsruhe und Münster beide verlieren und Bremerhaven und Dresden beide gewinnen würden. Aber ich glaube, dass das tatsächlich eine Möglichkeit
ja nicht,
theoretischer Natur ist. Wer spielt gegen einen?
Dresden gegen Bremerhaven.
Hast du schon wieder nicht zugehört?
Natürlich nicht.
Ich höre nichts. Ja, habe ich das doch gesagt. Da kommt der hier und labert so einen Scheiß.
Ja, vielleicht wollte ich auch einfach nur ein bisschen Verwirrung in der Tabellensituation stiften. Man weiß es nicht.
Die haben wir ja nicht schon genug, ne, immer bei unseren Prognosen.
Also ich glaube auch, jedenfalls um das abzuschließen, gehe ich mit dir, dass Münster und auch Kirchheim auf jeden Fall in den Playoff-Plätzen bleiben werden und dementsprechend das ganz interessant wird, gegen wen Gießen dann spielt.
Ja, und dazu passt eine Frage, die über Instagram reinkam, denn wir haben ja ein neues Format ausprobiert. Ihr konntet uns mal Fragen stellen, nicht nur dem heutigen Gast, sondern auch mal uns. Und hat mal Kuh gefragt, könnt ihr bitte mal das Playoff-System erklären, wie oft gespielt wird, wer gegen wen etc. Danke.
Kannst du die Frage wiederholen? Ich hab dich zu Nein, also sehr gerne. Es ist im Prinzip relativ einfach. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nichts durcheinander werfe. Erstmal hatten wir ja vor ein paar Folgen schon mal kurz dazu beigetragen. Es wird immer abwechselnd heim- und auswärts gespielt. Das bedeutet, es gibt nicht die BBL-Regelung 2 Heimspiele, 2 Auswärtsspiele und dann wieder 1 Heimspiel, sondern es ist immer im Wechsel heim-auswärts. Und in der ersten Runde tritt der Tabellenerste gegen den 8. an, der 2. gegen den 7., der 3. gegen den 6. und der 4. gegen den 5., wobei der jeweils besser platzierte Mannschaft aus der Tabelle das Heimrecht hat. Und zwar dann auch fortfolgend entsprechend in den weiteren Partien, die es danach gibt. Heißt, jemand, der Erster und Zweiter wird, hat theoretisch die Möglichkeit, wenn sie denn so weit kommen, Heimrecht bis mindestens ins Halbfinale mitzunehmen.
Und Heimrecht bedeutet in dem Fall, dass sie halt Spiel 1, Spiel 3 und Spiel 5, das möglicherweise entscheidende, zu Hause spielen dürfen. Wer zuerst 3-mal gewonnen hat, ist eine Runde weiter.
Genau, vielleicht das noch ergänzend. Es ist eine Best-of-5-Serie. Das bedeutet, die Mannschaft, die die ersten 3 Siege holt, zieht in die nächste Runde ein. Und jetzt kommen wir noch zu den Halbfinalpaarungen. Da spielt...
Ich denke, der Sieger von 1 gegen 8 spielt gegen den Sieger 4 aus 5 und 2 aus 7 gegen 3 aus 6.
Ja, das denke ich auch. Was hast du gesagt?
Nächste Frage kommt von Jan. Der fragt, welches Pro-A-Trikot würdet ihr euch am ehesten holen, nicht Gießen?
Das ist natürlich die Frage Sympathie-Spieler, Sympathie-Verein.
Ich würde Münster nehmen, weil Münster das wirklich besonderste Trikot eigentlich hat, finde ich, vom Layout her. Kann man sich drüber streiten, aber ich finde schon
äußerst. Ja, jetzt ist die Frage, geht es um das Trikot an sich oder geht es um das Trikot eines Spielers, das ich gerne tragen würde?
Ja, gut, ich habe jetzt einfach das Trikot genommen.
Mit Jasper Günther dann bitte?
Ja.
Ich glaube, ich würde Sympathierichtung und da wäre es dann enges Rennen zwischen Bochum und Dresden und da entweder bei Dresden Teichmann oder bei Bochum Tom Alte.
Ja, also Dresden und Münster finde ich tatsächlich auch so vom Trikot-Setting her ziemlich cool. Bochum natürlich auch Kultstatus und da werden wir ja vielleicht noch irgendwann an die Saison zurückdenken. Muss ich mich entscheiden?
Vom Logo wäre auch Adlern cool. Dieser feuerspuckende Drache hat schon was, aber ansonsten da nicht so viel. Hat dein Äffchen ein Trikot jetzt an dem Kopf?
Ich mag ja auch Trikots von so ein bisschen Underdogs, also von Leuten, die man nicht so auf den ersten Blick auf dem Schirm hat, die auch ihre Arbeit gut erledigen.
Koblenz.
Und die entsprechend einfach das tun, was notwendig ist, um zu gewinnen. Deswegen gehe ich mit Nürnberg und Tim Köpple.
Starker Call.
Dann hat hier die Schornstein gefragt, wer ist eigentlich wer? Ihr klingt ja immer gleich, ihr drei.
Und wenn wir jetzt mit unseren Stimmen die Namen sagen, weiß es immer noch keiner. Lukas.
Lukas.
Und ich bin Lukas.
Problem gelöst.
Dann hat hier Franziska gefragt, an Simon, wie bereitest du dich auf die Heimspielkommentation vor? Du wirkst immer sehr informiert. Simon, erzähl doch mal.
Oh je. Ja, Simon, erzähl doch mal. Vor allen Dingen, schön finde ich, du wirkst informiert, nicht du bist informiert, sondern
ich wirke
du
wirkst nur so. Informiert. Aber ist ja auch gut.
Ja, wenn das ist auch das Geheimnis, er kann das gut verkaufen.
Richtig, du musst ja einfach nur faken. Fake it until you make it. Ja, im Endeffekt sehr, sehr easy. Die Barmer hat ja schon so ein paar Infos auf der Homepage. Statistiken sowieso. Einfach reinprügeln vor dem Spiel, dann irgendwie wiedergeben können und dann funktioniert das Ganze. Aber ich bin nicht der Einzige, der vorbereitet ist. Die Co-Kommentatoren ja auch. Also es ist ja nicht nur irgendwie meine Leistung, die da dann irgendwie informiert, sondern das sind ja alle.
Hey, wir können schon rauslassen, dass du eigentlich der Einzige bist, der sich da wirklich vorbereitet.
Ach Mann, ey, jetzt wollte ich euch einmal da irgendwie scheinen lassen, aber ja. Ihr erklärt euch Kompetenz dafür.
Manchmal tue ich tatsächlich, gehe ich in komplettem Overengineering in so ein Spiel rein und habe dann ungefähr 300 Seiten ausgedruckt mit 15.000 Statistiken. Und am Ende benutze ich im Spiel genau eine einzige.
Das ist das aktuelle Ergebnis. Ja.
Und das habe ich nicht mal selbst ausgedruckt.
Ich habe mittlerweile auch relativ wenig damit dabei, aber es funktioniert ja perfekt.
Dann hat hier Gehacktes Macher gefragt, wer ist denn euer Lieblingsspieler der Pro A mit oder ohne Gießen-Vergangenheit? Das ist egal.
Ich habe zwei. Also ich finde bei Dresden Daniel Kirchner richtig stark. Und ich habe so einen klassischen Player, that you love to hate, JJ Mann. Also, das ist einfach...
Guter Call,
ja. Ich finde, es ist wahnsinnig faszinierend. Den hätte ich gerne mal im Team. Bis dahin bin ich unfassbar sauer auf ihn. Aber es fällt mir super schwer, weil er hat sich nach dieser Gala, die er gegen Gießen da veranstaltet hat, nochmal mit einer leichten Verneigung vor dem Fanblock in mein Hirn gebrannt.
Ja, ich bin relativ unkreativ da jetzt gerade. Ich sag mal, Stefan Funditsch und Jordan Barnes.
Ja, bei Jordan Barnes wäre ich auch. Ich finde Michael Flowers mega, logischerweise. Dann sage ich noch Dwayne Wilson und dann habe ich alle Topscorer abgekrast und dann passt es auch.
Bei Funditsch finde ich es bemerkenswert, wie viel der auf die Knochen kriegt, ohne dass irgendjemand pfeift. Also da, der geht aus jedem Spiel mit mindestens einem Pfeilchen mehr raus und bekommt dafür viel, viel zu wenig Respekt von den Schiedsrichtern meines Erachtens. Also das ist wirklich Wahnsinn, wie der teilweise verprügelt wird, ohne dass es Konsequenzen hat. Da würde ich mir einfach ein bisschen mehr wünschen. Das ist so ein unfassbar guter Spieler, dass man den auch ein bisschen mehr schützt an der Stelle tatsächlich.
Und hat auch wirklich einen extrem langen Geduldsfaden. Also der rastet da ja niemals so richtig eigentlich aus.
U14 hat dich gefragt, traut ihr euch kommende Saison noch eine seriöse Saisonprognose zu?
Seriös? Ich war in meinem Leben noch nicht seriös. Was fällt Ihnen ein, mir noch so eine Frage zu stellen? Schicke sie mir einen Chefredakteur.
Wobei ich glaube, ich hatte die ersten vier. Trier, Gießen, Frankfurt und Bremerhaven. Das sind immerhin 3 aus 4. Vielleicht habe ich aber auch Frankfurt rausgelassen, weil ich nicht über mein Herz gebracht habe. Das kann natürlich sein.
Ah, ich erinnere mich aber, dass du es, glaube ich, schon gesagt hast. Meine ich, Frankfurt fiel irgendwo. Das war es, glaube ich, du. Thorsten.
Trauen wir uns zu, ohne Probleme.
Wenn Gießen noch in der zweiten Liga spielt.
Korrekt.
Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das passieren wird.
Ja, passende Frage noch von Michael zu. Wie konkurrenzfähig kann denn ein Gießener Erstligakader 2024, 2025 sein und macht ein Aufstieg Sinn?
Nein. Also für mich wäre Gießen, ähnlich wie es den Tübingern jetzt gerade im Oberhaus geht, ein absoluter Fahrstuhlkandidat, der direkt wieder nach unten geht, weil es fehlen die Strukturen, es fehlen die finanziellen Mittel, es gibt keinen Großgeldgeber am Horizont, der das irgendwie unterschreiben könnte. Die Halle ist eine riesige Baustelle. Also aus meiner Sicht ist da einfach zu viel drumherum zu erledigen, als dass man sagen könnte, man kann da wirklich mit einem konkurrenzfähigen Kader an den Start gehen. Es sei denn, man würfelt den sich wirklich komplett zusammen aus irgendwelchen No-Name-Rookies und hat irgendwie die Hoffnung, dass das zusammen funktioniert. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, ich habe es ja eben schon mal kurz gesagt, ich träume so ein bisschen davon, mit den Jungs, die wir jetzt haben, in der Kernrotation da der BBL so ein bisschen auf den Sack zu gehen. Aber das hat...
Kannst du sowas sagen?
Das hat 2015 da mit dem Wucherer-Team gut geklappt, aber die BBL ist natürlich auch viel stärker geworden. Das wird in dem Maße, glaube ich, nicht mehr hinhauen. Da hatten wir Eric Paulsen, der dann plötzlich auch 10 Punkte in der BBL gemacht hat und sowas. Ich glaube, diesen Leistungssprung wird im Gießener Kader so richtig leider keiner schaffen, auch wenn ich es schon ein bisschen cool fände, mit den Jungs da die BBL ein bisschen zu nerven. Aber der Spaß würde wahrscheinlich relativ schnell vorbei sein.
Ja, einer, der der Pro A so ein bisschen auf die Nerven geht, vielleicht kann man denken, ist Hendrik Grun mit Rasta Vechta 2. Die sind ja hochgekommen aus der Pro B, spielen mit einem unglaublich jungen Team eine Wahnsinnssaison. Und den haben wir heute hier im Podcast zu Gast, freuen wir uns sehr, haben wir angekündigt. Wollen wir drüber sprechen, über die Saison, sagen erstmal herzlich willkommen.
Moin, schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Es gab ja gestern Abend nochmal dieses Pro B-Meisterschaftsduell aus dem letzten Jahr gegen Koblenz. Ihr habt am Ende gewonnen. Wie war es denn aus deiner Sicht?
Oh, es war, glaube ich, nicht das schönste Spiel, was wir dieses Jahr gezeigt haben. Ich glaube, das lag auch daran oder liegt auch daran, dass wir einen extrem eng getakteten Spielplan haben. Jetzt in den letzten Wochen einfach aufgrund der Spielverlegung, die wir vornehmen mussten. Aber trotzdem freut es uns oder freut es mich auch sehr, dass die Jungs nochmal ein Erfolgserlebnis haben konnten. Denn die letzten, 7 bis 10 Tage waren etwas unglücklich auf dem Parkett gesehen. Deswegen war es nochmal cool, dass wir gestern einen Sieg zu Hause einfahren konnten. Und für mich als Trainer war es schön, mal wieder in ein paar lächelnde Gesichter zu gucken.
Ihr habt ja eine sehr gute Saison gespielt, habt den Klassenerhalt vorzeitig jetzt sicher. Wie zufrieden bist du denn damit? Also hast du das so erwartet?
Zufrieden bin ich mega. Also ich bin total happy. Mich freut es zum einen natürlich für die Jungs, die extrem viel investiert haben, dass sie diesen Erfolg als Team meistern konnten. Aber es freut mich auch als jemand, der lange Teil dieses Programms und Teil dieser Organisation ist. Also dass wir es wirklich geschafft haben, im ersten Jahr mit so einer jungen Truppe den Klassenerhalt frühzeitig 3 Spieltage vor Schluss zu schaffen. Damit gerechnet hätte ich vielleicht nicht. Gewünscht hätte ich es mir auf jeden Fall. Überrascht hat es mich aber auch nicht komplett, weil ich immer wusste, was die Spieler für ein Potenzial haben und dass wir im Laufe der Saison besser werden können und immer konkurrenzfähiger sein können. Aber jetzt alles in allem, Mitte April bin ich einfach super froh, dass wir dieses Ziel geschafft haben und es fällt ein großer Stein vom Herzen auch.
Was würdest du sagen, sind so die größten Entwicklungsschritte, die ihr als Mannschaft gemacht habt vom Sommer jetzt über die Saison, die größten Lerneffekte auch?
Ich glaube einfach, dass die doch jungen Spieler, die immer noch Teenager sind, es geschafft haben, sich von JBBL, NBBL oder Regionalliga-Niveau schnell an professionellen Basketball zu gewöhnen. Also es ist doch eine andere Nummer, ob ein Jack Kair in der NBBL oder in der zweiten Regionalliga in Berlin spielt oder ob er gegen gestandene Profis aus Amerika oder aus anderen europäischen Ländern spielt. Und ich glaube, dass wir diesen Switch relativ schnell geschafft haben. Das kam dann doch vielleicht etwas überraschend. Aber auch damit haben wir gerechnet, dass es im Laufe der Zeit kommen würde. Aber ich glaube, der größte Erfolg oder das größte Plus dieser Saison ist einfach, dass die Jungs sich daran gewöhnen konnten, gegen Profi-Basketballer zu spielen. Denn das ist einfach nochmal ein großer Unterschied als JBBL, NBBL oder was auch immer.
Wie hast du die Spieler darauf vorbereitet?
Wie hab ich sie darauf vorbereitet? Also ich habe mir den Mund fusselig geredet und gesagt, dass das physische Level in manchen Spielen doch ein anderes ist, als sie es bis jetzt kennengelernt haben. Aber so wirklich kennengelernt haben sie es dann, glaube ich, in den Pro-A-Spielen oder in den Pro-A-Testspielen, die wir zum Ende der Vorbereitung hatten, gegen Bremerhaven, gegen Münster, wo es dann doch nochmal qualitativ ein Unterschied war, als die Spiele, die sie davor hatten. Und ich glaube, es war so ein bisschen Learning by Doing auch, dass die Jungs sich das selbst beigebracht haben und ich immer der Typ war, der denen das 5-mal die Woche versucht hat, im Training beizubringen, den es im Video gesagt hat. Und dann aber schnellstmöglich darauf gehofft habe, dass sie es auch am eigenen Leib irgendwann erfahren. Das ist ganz gut gegangen irgendwann.
Hat ja auch geklappt. Ihr habt Teams wie Phoenixhagen geschlagen, ihr habt Frankfurt geschlagen, ihr habt auch mal Gießen geschlagen. Also es muss ja schon irgendwas geben, was du denen eingetrichtert hast, dass die daran glauben, oder? Dass es funktioniert.
Irgendwas muss ich, glaube ich, richtig gemacht haben. Oder irgendwas müssen wir, glaube ich, im Coaching-Staff richtig gemacht haben. Ich glaube, das, was wir sehr gut gemacht haben, ist, den jungen Spielern relativ schnell Vertrauen zu schenken. Ja, also, und zwar von vornherein klar, dass wir auch schwierige Phasen in Anführungszeichen aushalten müssen oder doofe Kinderfehler aushalten müssen. Aber das einfach Teil des Prozesses ist, des Besserwerdens, des Weiterentwickelns. War nicht immer einfach, muss ich auch ehrlich gestehen. Ein paar haarsträubende Fehler waren dabei, aber wir waren uns immer sicher, dass der Weg, den wir uns vorgenommen haben, irgendwann funktionieren wird und dann irgendwann auch so tolle Erfolgserlebnisse dabei rauskommen werden, wie die Siege, die ihr gerade angesprochen habt.
Ja, ich fand es gerade in Gießen, weil das Spiel habe ich ja natürlich in voller Länge gesehen, beeindruckend, wie man mit so einer ruhigen, wie die so eine junge Mannschaft da so ruhig dann auch spielen kann, sich selbst von Fehlern, dann wird in der Crunch-Time, wurde mal der Ball ins Ausgeschmissen, 2 Freiwürfe liegen gelassen, da sind schon andere Mannschaften dann in Gießen und haben daran zu knabbern gehabt und haben es dann nochmal hergeschenkt und ihr seid stabil geblieben und habt es dann mit dem letzten Angriff gewonnen. Also das nochmal Respekt dafür auch.
Dankeschön, vielen Dank. Nee, das, also in Gießen war definitiv eine tolle Erfahrung. Es war ein super Spiel vor so einer Kulisse. Auch das ist was die Jungs ja nicht kennen. Ne? Ich meine, wenn man NBBL spielt, dann spielst du vor, ja, wenn man sagt volle Hütte, dann sind es 75 bis 100 Leute und dann fährst du auf einmal in eine ausverkaufte Halle nach Hagen oder spielst in Gießen oder spielst in anderen tollen Hallen, die es in der Pro A gibt. Und auch das war, glaube ich, ein extrem großer Lerneffekt, dass man mal vor mehr als 100 Zuschauern spielt.
Also das ist wahrscheinlich auch das, dass ihr geschafft habt, dass einfach Vertrauen in sich selber haben und auch wissen, man kann hier Fehler machen, egal in welcher Phase des Spiels, weil das sofort wieder auszubügeln, das ist ja wirklich nicht selbstverständlich. Gibt es da irgendwie, wie genau konntet ihr ihnen das vermitteln?
Eine große Philosophie von uns ist einfach zu sagen, wir wollen, dass ihr Fehler macht. Also ich sage ganz gerne, wenn Spieler in meinen Mannschaften keine Fehler machen, habe ich keinen Job mehr. So, wenn sie jetzt schon alles richtig machen würden und alles können würden, gut, dann müsste ich mir nochmal die Jobanzeigen durchlesen und irgendwo anders eine Bewerbung schreiben. Deswegen, ich ermutige die Spieler dazu, Fehler zu machen. Ich ermutige die Spieler dazu, auch risikoreiche Sachen zu versuchen. Wenn sie klappen, toll, super, dann können wir es noch ein zweites und ein drittes Mal versuchen. Wenn die Sachen nicht funktionieren, hey, es ist kein Beinbruch und dann werden wir daran arbeiten, dass es vielleicht beim zweiten, dritten, vierten Mal funktioniert. Und das ist einfach ein riesengroßer Faktor, glaube ich, in der Spielerentwicklung in dem Alter von den Jungs, die ich gerade bei mir im Team habe.
Hat es vielleicht auch eine Rolle gespielt oder wie sehr habt ihr das überhaupt wahrgenommen im Vorfeld der Saison? Haben ja bestimmt einige auch gesagt, wir jetzt auch, das ist ein super spannendes Projekt, aber wir glauben nicht so richtig dran, dass man mit dieser jungen Truppe in der Pro A so richtig konkurrenzfähig ist. War das vielleicht auch so ein Gedanke, den man hatte, den zeigen wir es jetzt und wir zeigen, dass man auch mit so einer Mannschaft hier mithalten kann?
Erstmal kann man es Leuten, glaube ich, nicht verübeln, dass sie vor der Saison gesagt haben, dass wir relativ schnell wieder absteigen. So, es ist, ich glaube, das ist die allgemeine Meinung gewesen, denn wenn man mit so einem Kader antritt und sich dem erstmal auf dem Papier anguckt, okay, dann sieht man Kevin Smith, der hat schon mal ein paar Jährchen in Trier Pro A gespielt, dann sieht man Leon Okpara, der hat für ein Jahr Pro A gespielt und der Rest sind junge Typen, die hungrig sind auf Profibasketball und auch der Amerikaner oder die Amerikaner, die wir hatten, das sind Rookies, so, die kamen frisch vom College, das war das erste Profijahr, also auch das sind Jungs, die wir in dem Jahr weiterentwickelt haben. Wir haben aber ein bisschen versucht, diese Prognosen von dem Team fernzuhalten, so gut es geht. Ne? Na klar haben die Jungs Instagram oder sehen es irgendwo anders oder vielleicht haben sie auch euren Podcast gehört und haben da eure Einschätzung gehört, wer weiß. Aber wir haben darauf relativ wenig Wert gelegt, sag ich mal, sondern wir haben wirklich, es klingt jetzt nach einem doofen Klischee, aber wir haben versucht, nur auf uns zu gucken und wirklich uns darauf zu konzentrieren, was wir vorhaben, was wir als Rasterfechter machen wollen, wofür wir stehen, wie wir junge Spieler entwickeln wollen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das alles so aufgegangen ist, wie wir uns das letzten Juli, August ausgemalt haben.
Gab es da überhaupt ein Saisonziel im Vorfeld? Also habt ihr irgendwas festgelegt, was ihr erreichen wollt? Oder war es einfach so, okay, wir gehen jetzt mal hoch und gucken mal, was passiert?
Wir haben uns so unterschiedliche Ziele gesteckt. Ne? Also man muss ja sehen, bei uns geht es darum, dass die Spieler besser werden. Also ist es eher so eine Einschätzung von den Spielern und von uns Trainern, dass wir gesagt haben, jeder bei uns im Team soll besser werden. So, das ist das absolute Hauptziel. Der Spieler soll ein besserer Spieler sein, als er es letzten August war. Ich würde selbstbewusst behaupten, das haben wir ganz gut hinbekommen. Jeder hat bei uns einen tollen Schritt gemacht. Das ist das individuelle Ziel für jeden einzelnen Spieler. Und dann natürlich als Team haben wir uns das Ziel gesteckt, ey, wir wollen Leute überraschen. Wir wollen Leute vielleicht auch ein bisschen, denen ein bisschen das zeigen, dass sie uns am Anfang der Saison unterschätzt haben. Und wir wollten die Klasse halten. Dass das aber eine Mammutaufgabe war und dass es eine extrem schwierige Aufgabe war, das war uns vor der Saison total bewusst, aber wir haben relativ schnell auch gemerkt, ey, das ist wirklich möglich. So, wir sind konkurrenzfähig und wir können hier auf dem Level wirklich mithalten. Und wenn wir weiter an den Weg glauben, dann kommen auch die nötigen Siege, die du irgendwann brauchst. Und dann schaffen wir es, dass wir nächstes Jahr auch in der Pro A spielen dürfen. Wie gesagt, ich bin mega glücklich, dass wir es geschafft haben. Ich freue mich tierisch für die Jungs, weil die wirklich echt viel investiert haben im Laufe der letzten Monate. Deswegen ist es einfach ein Gefühl des Stolzes, dass die Jungs erreicht haben, was sie sich vorgenommen haben.
Worin bist du denn besser geworden letzte Saison?
Oh, in ganz, ganz vielen Sachen. Es war ja auch für mich so ein bisschen, ich wurde ins kalte Wasser geschmissen. Also es war auch für mich das erste Jahr in der Pro A als Head Coach und es ist doch ein anderer Schnack, im Spiel gegen Trainer zu coachen wie Frankie, wie Björn Harmsen, wie Dennis Wucherer, wie Chris Harris, wirklich gestandene Profitrainer, die schon lange, lange Zeit auf dem Niveau arbeiten. Und dann für mich als doch noch relativ junger Typ, der so ein bisschen in diese Headcoach-Rolle reingeschmissen wurde, da dann zu bestehen, das war, glaube ich, für mich der größte Lernfaktor. Und auch du musst versuchen, vorspielen, dich auf andere Kaliber vorzubereiten. Also individuelle Qualität ist viel, viel höher in der Pro A als in der Pro B. Und das haben wir dann am zweiten Spieltag relativ schnell gemerkt, als wir zu Hause gegen Trier gespielt haben und uns dann auf Mike Zirbis und diese All-Star-Truppe vorbereiten mussten. Das ist doch ein anderer Schnack, als wenn du gegen irgendwelche Pro-B-Teams spielst. Und ich glaube einfach, das war für mich und auch mein Co-Trainer Habbo, glaube ich, der beste Lerneffekt, dass man einfach qualitativ einen riesengroßen Unterschied zu Pro-B hatte.
Du hattest aber schon so ein bisschen Selbstbewusstsein vor der Saison, oder? Weil du bist ja aus der Regionalliga quasi in die Pro-B und von der Pro-B in die Pro-A. Das ist ja bestimmt schon ein geiles Gefühl, wenn man das schafft.
Geiles Gefühl auf jeden Fall. Und war aber auch bewusst, okay, das waren jetzt zwei Aufstiege in Folge, einen dritten Aufstieg wird es nicht geben. So, das war auch schon mal bewusst, aber so ein Stück Selbstbewusstsein war auf jeden Fall dabei. Es zeigt einfach, dass die Arbeit, die man in den letzten Jahren gemacht hat, offensichtlich nicht so schlecht ist und es irgendwie auch ganz gut funktioniert hat. War auch einfach so ein Gefühl, dass wir uns das verdient haben, glaube ich, in der Pro A spielen zu dürfen und gegen so tolle Mannschaften und tolle Spieler antreten zu dürfen. Aber auch zeitgleich war ich dann so drauf, was ich gerade gesagt habe, hey, du coachst gegen Björn Hamsen, Dennis Wucherer und Frankie und Steven Esterkamp und was für Leute. Da war dann auch so ein bisschen Demut, ne? Also man sagt von wegen, okay, das sind eigentlich Trainer, die kennt man aus dem Fernsehen, als man mal Magenta Sport BBL geguckt hat, okay, und auf einmal stehst du 15 Meter neben denen und coachst ein Spiel gegen die. Es waren so ein bisschen gemischte Gefühle zwischen Selbstvertrauen und doch noch die nötige Demut, die man, glaube ich, als junger Trainer auch haben sollte.
War auch ein bisschen Nervosität dann dabei, wo du es gerade gesagt hast, wenn du gegen die dann angetreten bist und dann die erste Begrüßung und so, oder was hast du dagegen unternommen?
Nervös war ich zu 100%. Also ich war definitiv nervös vor den ersten Pro-A-Spielen, auch weil du nicht wusstest, okay, also du möchtest jetzt auch nicht in jedem Spiel mit 30, 40 auf die Mütze bekommen und hier untergehen. Ne? Das war, glaube ich, die größte Befürchtung, die wir hatten, als wir die Saison angetreten haben. Und was habe ich dagegen unternommen? Ich bin, glaube ich, auch da einfach dann so ins kalte Wasser gesprungen und habe gesagt, okay, wir schauen mal, wie es funktioniert. Es wird schon irgendwie schief gehen, es wird schon irgendwie klappen. Wir glauben an das, was wir hier gemacht haben. Wir wissen, dass wir viel investieren und hart arbeiten. Aber ich habe mir jetzt nicht irgendwelche psychologischen Methoden überlegt, wie ich meine Nervosität steuern kann, sondern Nervosität ist was Gutes. Das zeigt, dass du da wirklich hinterstehst und die ganze Sache ernst nimmst. Und dementsprechend bin ich auch an die ganze Nummer rangegangen.
Wie war im Sommer so der Plan oder dann, je näher die Saison auch rückte, mit Johann Grünlo? Für mich war es zum Beispiel relativ überraschend, auch für mein Manager-Game, dass der doch am Anfang viel BBL gespielt hat. Ich dachte eigentlich, ich hatte mir das so ausgedacht, er hat in der Pro B relativ gut und viel gespielt, in der Pro A sehr wenig. Dann wird er jetzt der nächste Schritt sein, Starting Center Pro A. Er wird richtig aufräumen und ich gehe damit richtig steil und dann spielt er erstmal BBL.
Hättest du mich Anfang August gefragt oder Mitte Juli gefragt, wie der Plan mit Johann Grünlo ist, hätte ich auch genau gesagt, ey, für den Manager-Game würde ich ihn auf jeden Fall holen. Also das ist ein Safe-Pick als junger deutscher Fünfer, den würde ich mir auf jeden Fall nehmen, der legt tolle Zahlen auf. Es war für Johann so ein bisschen Glück im Unglück, dass der eigentliche Starting-Center, der für die BBL geholt wurde, der Richmond Aririgusso, der hat sich leider unglücklich eine muskuläre Verletzung zugezogen. Sprich, Johann wurde in der BBL ins kalte Wasser geschmissen und war auf einmal Starting-Center und hat die Sache extrem gut gemacht. Womit wir unsere Planung ein bisschen umschmeißen mussten, weil eigentlich Johann, ich möchte nicht sagen der Hauptgrund, aber Jungs wie Johann haben wir die Pro A gemacht, dass sie sich auf dieser Plattform zeigen können und da weiterentwickeln können. Dass der Junge dann auf einmal so in der BBL performt, ich glaube, da hat in diesem Jahr niemand mit gerechnet, weder wir Coaches noch er selbst, was aber natürlich eine total tolle Sache ist. Aber ja, wir mussten im August, September, Oktober dann doch etwas umdisponieren, als wir gemerkt haben, oh, okay, Johann ist wirklich eine tragende Rolle in der BBL-Mannschaft, was mega ist. Weswegen wir uns dann auch dazu entschieden haben, noch den Leiter Schmidt als erfahrenen Center zu holen, einfach um einen Körper mehr zu haben unter den Körben. Denn da ist es vielleicht schwierig, nur mit 16-, 17-, 18-jährigen Jungs zu performen, wenn du dann auf einmal gegen so Schränke wie Stefan Fundic irgendwie antreten musst. Dann ist es doch nochmal ein bisschen problematisch. Nein, aber die Entwicklung von Johann ist toll. Es kam unerwartet, aber für alle extrem, extrem super.
Wie ist denn dein Austausch mit der BBL? Also ihr habt ja jetzt ein Team, was sehr viele junge Talente mitbringt. Wie funktioniert der Austausch von dir zur BBL und auch für dich persönlich? Also du hast ja selber auch gesagt, du bist relativ ins kalte Wasser geworfen worden. Mit wie verpflichte ich denn einen Spieler und wo hole ich mir denn einen Rookie her und keine Ahnung, was nicht alles?
Muss man sagen, der Austausch zwischen BBL und Pro A ist phänomenal bei uns. Also ich glaube, das ist auch einfach an den Facilities gegeben, die wir bei uns haben. Also das Büro von mir und dem Head Coach Ty Harrelson und den Assistant Coaches Marius und Miguel, da liegen 15 Meter dazwischen. Also wenn ich mal irgendwie über Jack Kail im BBL-Training sprechen möchte oder über irgendwelche anderen Themen oder wenn es um Inhalte geht, dann laufe ich die 15 Sekunden rüber ins andere Büro, wir quatschen darüber und wir sind wirklich im permanenten Austausch. Ich glaube, das ist auch was Gerrit Kersten Thiele extrem wichtig war, als er den Job vor knapp zwei Jahren angetreten hat, dass die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen BBL und zweiter Mannschaft oder Jugendbereich deutlich besser wird, als sie es damals war. Und das ist ein ausschlaggebender Punkt, dass es, glaube ich, in den letzten, ja doch, zweieinhalb, drei Jahren so sehr, sehr gut für uns läuft.
Habt ihr dann auch eine ähnliche Basketballphilosophie? Also, dass es Spielern leichter gemacht wird, aus der zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft mit hochzugehen? Also, dass ihr irgendwie sagt, wir haben eine ähnliche Pick-and-Roll-Verteidigung oder wir haben ähnliche Plays oder ähnliche Automatismen, die wir haben wollen in unserem Team?
Definitiv. Also das ist unsere Philosophie, das ist unsere Idee und unsere Vorstellung von Spielerentwicklung. Das ist Spielern wie Jack Kail beispielsweise, der trainiert nur BBL, spielt aber bei mir in der Pro A. Und da ist es wichtig, dass Ty und ich mit der gleichen Sprache sprechen. Ne? Also dass verschiedene Basketballfachbegriffe exakt gleich ausgesprochen werden. Ne? Dass du vielleicht offensiv und defensiv ein paar taktische Unterschiede innerhalb des Teams hast. Ich glaube, das ist vollkommen normal, einfach weil du auch verschiedenes Personal in deinem Team zur Verfügung hast. Ich meine, letztes Jahr, bestes Beispiel in der Pro A, wisst ihr auch, war Tawan Agi, glaube ich, bei Rasta Fechter der dominante Spieler unter dem Korb. Diese Art Spieler hatten wir bei uns letztes Jahr in der Pro B nicht. Sprich, unsere Spielidee hat sich ein bisschen geändert oder ein bisschen abgewandt von dem der ersten Mannschaft. Aber trotzdem die grundsätzliche Idee, was du gerade angesprochen hast, wir wollen ähnlich Pick and Roll verteidigen, wir wollen ähnlich abseits vom Ball verteidigen, wir wollen ähnlich in der Transition Offense spielen, wir haben die gleichen Begriffe, wir haben die gleichen Spacing-Regeln. Es ist uns wichtig, dass Spieler, auch wenn jetzt zum Beispiel in der ersten Mannschaft nehmen beispielsweise Joschka Ferner verletzt mal ausfallen sollte und dann kurzfristig muss einer aus meiner Mannschaft hochnominiert werden, dass es dann für ihn extrem einfach ist zu sagen, alles klar, ich komme jetzt hier ins Training rein. Es ist aber nicht eine komplett andere Idee oder eine andere Philosophie, sondern es ist ähnlich wie der ganze Spaß, den Hendrik mir viermal die Woche erzählt. Einfach, dass es da für die Jungs so einfach wie möglich ist. Und ich glaube, das haben wir in den letzten zwei Saisons extrem gut hinbekommen.
Mensa Messias, der hat über Instagram eine Frage gestellt, die geht auch in so eine Richtung. Der fragt nämlich, wie abhängig bist du denn von der ersten Mannschaft? Sagt da irgendjemand, okay, Jack Kail muss mehr spielen oder Luke van Stoten muss eine größere Bühne bekommen? Also wird er dir da reingesprochen oder kannst du da frei entscheiden, welchen Spieler du gerade einsetzt?
Mir wird nicht reingesprochen. Wir sprechen aber zusammen darüber. Ich glaube, dass gerade Ty Harrelson, Gerrit Kersten Thiele und ich, wir sind in sehr, sehr häufigen Austausch über die Jungs, die in beiden Welten leben. Und dann wird sich einfach darüber ausgetauscht, was vielleicht ein Jack besser machen muss in meinem Spiel, in welche Situation er mehr gebracht werden soll. Das heißt nicht, dass dann das Spiel komplett auf ihn ausgelegt wird. Aber natürlich sind wir im Austausch darüber. Natürlich sprechen wir darüber, wo sind vielleicht die Schwächen, die er im Training hat? Wo sind die Schwächen, die er im Spiel hat? Was müssen wir unter der Woche tun, damit ihm gewisse Dinge leichter fallen? Es ist aber nicht so, dass mir alles vorgegeben wird, was ich zu tun habe. Aber trotzdem ist es so, dass wir sehr, sehr häufig über die jungen Spieler sprechen, was aber auch von mir gewollt ist, dass wir da einfach die ganze Zeit auf derselben Seite sind und nicht komplett unterschiedliche Dinge erzählen und unterschiedliche Dinge für Spieler XY wollen.
Wann ist denn so der Punkt erreicht, wo ihr sagt, okay, jetzt bist du bereit für die BBL-Mannschaft oder jetzt kannst du hochgezogen werden? Oder wann entscheidet euer Sportdirektor darüber?
Oh, gute Frage. Wir hatten das im Laufe der Saison mit Jack. Ich glaube, auch da ist es einfach mal so ein bisschen, wie ist das Timing? Auch da Glück um Unglück. Vielleicht ist Spieler XY aus der ersten Mannschaft gerade verletzt oder kann hier und da nicht trainieren und er ist gerade auf Jacks Position. Und dann ist er der Nächste, der hochgezogen wird. Dann guckt man sich das ein paar Mal an und wenn man das Gefühl hat, okay, alles klar, der ist wirklich bereit, auf diesem Level auch mitzuhalten, mitzutrainieren und eventuell auch noch was von einem Tommy Kuse auf derselben Position lernen zu können, dann treffen wir die Entscheidung und dann ist das auf jeden Fall für den besagten Spieler die beste Möglichkeit, sich da weiterzuentwickeln. Es ist aber nicht so, dass es immer abhängig davon ist, wie er am Wochenende performt wird. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler 20 Punkte am Wochenende macht, ist es nicht, dass er am Dienstag direkt im BBL-Training steht und wenn er ein Spiel hat mit nur 6 oder 7 Punkten, wird er nicht bestraft und dann wird nicht gesagt, von wegen, ja, jetzt musst du wieder zurück zu Hendrik. Also es ist immer so, was ist die bestmögliche Situation für jeden einzelnen Spieler, um sich optimal weiterzuentwickeln. Und da ist es auch keine Top-Down-Entscheidung, dass ich darüber informiert werde per WhatsApp-Nachricht, sondern das besprechen wir gemeinsam. Da wird überlegt, okay, ist er schon soweit? Braucht er vielleicht noch die Einheiten in der zweiten Mannschaft, weil er da öfter den Ball in der Hand hat und eine Entscheidung treffen kann? Oder ist er jetzt schon soweit, wirklich sich mit Tommy Cousy und Joel Aminu auf der Guard-Position zu messen, 4 Tage die Woche? Und ich glaube, da haben wir in dieser Saison einen extrem guten Job gemacht, um über die Spieler zu entscheiden.
Wie lief denn die Entscheidungsfindung eigentlich im Sommer dann ab, dass man auch sagt, man nimmt die BBL und die Pro A? Also es gibt ja tatsächlich viele Mannschaften mit Doppelteam, aber meistens in der Pro B, weil das ist ja schon ein erheblicher Aufwand, einen BBL-Aufsteiger und einen Pro A-Aufsteiger an den Start zu bringen. Wie lange hat das gedauert, dass ihr euch dazu entschieden habt, oder war das von Anfang an eigentlich klar, dass ihr es versuchen wollt?
Es war wirklich lustig, als wir vor der Saison zusammensaßen, zu dritt im Büro, Ty Harrelson, Gerrit Kersten-Thilo und ich, hat Ty aus Spaß mal gefragt, ist es überhaupt erlaubt, dass man eine BBL und eine Pro A-Mannschaft zusammen haben kann? Und da hat Gerrit gesagt, ja, das geht wohl. Und dann haben wir gefragt, okay, würden wir das denn machen? Und Gerrit sagte, ja, auf jeden Fall. Und da dachte ich schon von wegen, ja, okay, jetzt der Verein träumt schon wieder und wir wollen BBL und Pro A haben. Vielleicht dürfen wir erstmal in der Pro B ankommen und dürfen uns ein bisschen an das Level akklimatisieren. Und als es dann irgendwann dazu gekommen ist, dass wir letztes Jahr im April, Anfang Mai auch da in den Playoffs ganz gut standen und die Playoff-Serie gegen Bernau gewonnen haben und auf einmal im Halbfinale gegen Wolmestedt waren, bin ich mal zu Gerrit hin und habe gefragt, du Gerrit, aus reinem Interesse, würden wir eigentlich in die Pro A aufsteigen, wenn wir das sportlich schaffen? Ja, würden wir. Ah, okay, alles klar. Also da war es jetzt nicht so, dass mit mir darüber diskutiert wurde, was total cool ist. Es war, glaube ich, für alle Offiziellen, für die Geschäftsführung, für Gerrit, wo war direkt klar, wenn wir die Chance haben, Pro A zu spielen mit dem Farmteam, dann machen wir das direkt. Ich war von Anfang an sehr überzeugt von der Entscheidung. Ich habe mich tierisch darüber gefreut und es hat auch einfach nur noch mal gezeigt, was für eine Bedeutung, dass das Farmteam oder die zweite Mannschaft für diesen Verein hat. Ja, mit dem Gedanken sind wir dann einfach da reingegangen und haben diese Serie gegen Wolmestedt da dann gewonnen und auf einmal waren wir in der Pro A und war einfach so und spielt mal ein bisschen und kriegt es am besten bitte hin.
Ja, dann doch einfacherer Entscheidungsprozess, als ich mir das vorgestellt habe, ja.
Ja, ich weiß nicht genau, was hinter den Kulissen abgelaufen ist, ne? Also natürlich kann auch sein, dass da diskutiert wurde und es abgewegt wurde, sollten wir das machen, sollten wir es nicht machen. Aber das waren Entscheidungsprozesse, die von mir als Trainer in der Hinsicht ferngehalten wurden, worüber ich auch sehr dankbar bin, weil es, glaube ich, nichts ist, wo ich jetzt eine grundlegende Entscheidung treffen muss, sondern das ist eine Entscheidung, die der Verein treffen muss, ob wir das auf die Beine stellen können, weil es ja doch, was ihr gerade gesagt habt, es ist brutal. BBL und Pro A, es ist allein organisatorisch und Manpower-mäßig an Wochenenden bei Heimspielen ist es schon ein anderes Kaliber als BBL und Pro B. Und dass dann aber die Entscheidung gekommen ist, ja, wir machen das und wir wollen auf jeden Fall mit dem Farmteam Pro A spielen, da haben wir uns tierisch drüber gefreut und war es eine coole Sache.
Ja, und ist ja jetzt auch für beide Mannschaften sehr gut ausgegangen. Also was die BBL-Mannschaft da abreißt, ist ja auch unfassbar eigentlich.
Absolut, absolut. Es ist eine sehr, sehr gute Saison für den ganzen Verein Rasta Vechta. Und wir hoffen, dass die BBL-Mannschaft noch so lange wie möglich weiterspielt und diesen Playoff-Run noch ein bisschen weiter durchzieht.
Wie hast du dir selber denn das Vertrauen von dem Verein erarbeitet? Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man da sagt, da steht jetzt ein junger 27-, 28-Jähriger an der Seitenlinie und wir wollen mit dem in die Pro A gehen. Also du musst ja offensichtlich auch vorher schon irgendwas richtig gemacht haben, dass der Verein da sagt, Mensch, und wir wollen auch gerne, dass du das in der Pro A weitermachst.
Ja, ich muss irgendwas richtig gemacht haben. Also ich glaube schon. Es war ja damals in der Regionalliga 2021 war es so, dass ich auch da komplett ins kalte Wasser geschmissen wurde. Ne? Denn als Derek Allen entlassen wurde als Trainer der ersten Mannschaft, damals noch in der Pro A, und der eigentliche Regionalliga-Headcoach Marius Graf hochgezogen wurde als Interimstrainer und dann auch weiter da Assistent geblieben ist, war ich quasi in der Position, in der Regionalliga und zeitgleich noch in der NBBL Headcoach zu sein von beiden Mannschaften ohne Assistenztrainer. Sprich, ich habe diese beiden Mannschaften alleine gemacht. Und da war es auch so von wegen, ja, es wäre schon ganz schön, Hendrik, wenn wir dieses Jahr in die Pro B aufsteigen könnten. Und auch das haben wir da schon ganz gut hinbekommen. Auch da einen großen Dank an Kevin Smith, der uns, glaube ich, hier und da doch den Allerwertesten gerettet hat mit ein paar 30, 40 Punkte spielen und da wirklich die jungen Leute ja ein bisschen getragen hat und uns da in die Pro B hochgeschossen hat. Und ich glaube einfach durch diesen sportlichen Erfolg und auch dadurch, dass ich von Tag 1 junge Spieler habe spielen lassen und auch Fehler ausgehalten habe von einem 17-jährigen, 16-jährigen Johann Grünloh damals in der Regionalliga, aber es trotzdem geschafft habe, sie weiterzuentwickeln und sie besser zu machen. Und ich glaube, das hat dann einfach das Vertrauen bei den Offiziellen, allen voran Gerrit, ein bisschen gestärkt, dass ich jetzt in dieser tollen Position sein darf, in der Pro A mit einem jungen Farmteam coachen zu dürfen. Und es macht mir einfach nur tierisch viel Spaß.
Was tust du denn für deine Ausbildung? Also ich meine, wenn du so sprichst, das ist ja Wahnsinn, diese Philosophie, Fehler machen zu dürfen und einfach auch zu sagen, hey, wir sind eng vernetzt miteinander. Und da steckt ja schon unfassbar viel drin, wenn ich dir das so sagen darf, für jemand, der jetzt, ich glaube, du bist 29 Jahre alt ist. Also hast du wochenlang dich eingeschlossen und gelesen oder was hast du gemacht, um da hinzukommen?
Nee, also eingeschlossen und gelesen gar nicht unbedingt. Was ich vielleicht gemacht habe, ich habe mich eingeschlossen und habe sämtliche Euroleague-Spiele geguckt, die man auf allen Plattformen gucken kann. Also das ist, glaube ich, für jeden Trainer und für jeden Spieler die bestmögliche Fortbildung und Weiterbildung, die man machen kann. Und dann habe ich so einfach versucht, das Spiel noch besser kennenzulernen. Und ich bin, glaube ich, auch einfach in der Hinsicht besser geworden, weil ich musste mit so einem Team klarkommen und es musste funktionieren. Es musste auf irgendeiner zwischenmenschlichen Basis auch funktionieren. Also wirklich was dafür tun, habe ich jetzt gar nicht unbedingt gemacht. Ich glaube einfach, dass das Zusammenspiel zwischen mir und der Mannschaft hat von Tag 1 funktioniert. Ich kann mich auch daran erinnern, vor 2 Jahren in dem Farmteam in der Regionalliga waren viele Jungs dabei, die ich auch früher schon in der U14 oder JBBL trainiert habe. Also es waren keine komplett Fremden für mich, denn Jungs wie Noah Jehn, Kilian Brockhoff, die habe ich damals auch schon mit 13, 14 trainiert. Und du hast dann da schon irgendeine Art zwischenmenschliche Beziehung aufbauen können, dass du dir auch gegenseitig mehr vertraut hast, als wenn es so sein würde, dass du einen jungen Spieler komplett neu kennenlernst. Und ich glaube, das war von Anfang an sehr, sehr hilfreich. Und ich hatte einfach einen extrem coolen Kapitän auf der Point Guard-Position mit Kevin Smith, der mir da doch auf und abseits des Feldes wirklich viel, viel Arbeit abgenommen hat.
Ist ja auch manchmal so ein Ratgeber in vielleicht schwierigen Situationen oder wenn es so ein bisschen vielleicht mal nicht läuft, man eine schlechte Phase hat.
Ja, definitiv. Also Kevin ist Ansprechpartner Nummer 1, Kevin ist Kapitän bei uns, Kevin ist der klare Leader auf und abseits des Feldes. Das ist erstmal vor der Saison klar kommuniziert worden, aber ich glaube, wir hätten es gar nicht klar kommunizieren müssen, weil Kevin einfach so eine gewisse Aura mitbringt, dass die jüngeren Spieler einen Respekt vor ihm haben. Es ist nicht, dass er sich so gibt, aber einfach, ja, der kann immer noch ordentlich Basketball spielen, ne? Und wenn das Joshua Bonga und Jack Cahill in den ersten Trainings in der Vorbereitung gesehen haben, dann wissen sie auch, okay, wenn Kevin was sagt, dann sollte ich da wohl einfach mal hinhören. Und auch die Vita, die er hat, ich glaube, er hat jetzt 6 oder 7 Jahre in Trier Pro A auf dem höchsten Level gespielt, also weiß der, wovon er spricht und weiß, was er tut und kennt die Liga extrem gut. Deswegen ist es für mich als Head Coach oder für uns als Coaching Staff total cool zu wissen, dass wir Kevin auf unserer Seite haben, der uns vielleicht auch mal in der Kabine den Rücken frei hält, wenn wir nicht dabei sind und der auch genau die Philosophie vertritt, die wir versuchen ans Team weiterzubringen. Also habe ich da quasi einen zweiten Assistant Coach, der aber auch noch nebenbei 25 Minuten spielt.
Wie konntet ihr ihn da überzeugen, dann wenn er in der Regionalliga schon gespielt hat, der ist ja jetzt auch schon einige Zeit da, dann von Trier nach Vechta zu kommen und eben diese Rolle dann auch einzunehmen für den gesamten Standort? Ist das ja eine wichtige Position dann auch?
Das ist eine ganz lustige Geschichte. Kevin kommt ja gebürtig aus Oldenburg und seine jetzige Frau hat er schon damals zu Schulzeiten kennengelernt. Und als sie dann mit dem Referendariat durch war und gesagt hat, hey, sie würde gerne wieder zurück Richtung Heimat, hat Kevin gesagt, ja gut, nee, Richtung Oldenburg ist schön, da komme ich auf jeden Fall mit. Ich würde aber gerne noch weiter Basketball spielen. Und dann haben wir einfach mal aus Spaß bei Kevin angerufen und haben gesagt, hey, könntest du dir nicht vorstellen, in einem Farmteam bei uns zu spielen, als Leader, als Routinier mit einem extrem jungen Haufen, die wir weiter ausbilden wollen. Hat er gesagt, ja, nee, habe ich voll Bock drauf, finde ich super. Und jetzt ist er das dritte Jahr bei uns dabei, hat eigentlich gesagt, er möchte basketballerisch ein bisschen zurücktreten, ist dann leider aus Versehen 2 Mal in Folge aufgestiegen, spielt jetzt wieder Pro A. War, glaube ich, nicht der Plan, den er vor 2 Jahren hatte. Er hat mir letztens eine tolle Sache gesagt, er steigt immer noch ins Auto und freut sich tierisch darauf, zum Training zu fahren. Und solange das der Fall ist, möchte er auch noch weiter spielen. Und solange das der Fall ist, möchte ich auch, dass Kevin bei uns in der Mannschaft spielt, weil er einfach erstmal ein toller Typ ist, ein toller Kapitän ist. Und auch immer noch weiß, wie man den Ball in den Kopf schmeißt.
Lass uns mal über die Nachwuchstalente sprechen, die ihr in eurem Kader habt. Da habt ihr ja einige bekommen, die unter anderem von Alba Berlin kamen. Wie kriegt man denn so Spieler dazu, zu sagen, okay, ich möchte unbedingt nach Vechta gehen? Gerade Cekail, Kaya Bayram sind jetzt so 2 Namen, die da rausstechen. Denn Alba hat jetzt auch keine schlechte Nachwuchsarbeit und wahrscheinlich auch die Perspektive, dass man sagen kann, irgendwie kann man erste Mannschaft spielen, oder?
Also es ist nicht so, dass wir Spieler aus Berlin mit Fechter überzeugen können und sagen, hey, hier sind kulturelle Angebote, die sind genauso wie in Berlin. Also wenn man Jungs aus Berlin überzeugen möchte, dann muss das sportliche Angebot stimmen. Und ich glaube, das sportliche Angebot, was 17-, 18-jährige Jungs davon überzeugt, nach Fechter zu kommen, ist einfach die Möglichkeit, dass du in der Pro A wirklich viele Minuten und echte Minuten spielen kannst. Ne? Und dass auch da die Vernetzung zu der ersten Mannschaft vielleicht etwas besser ist, als sie bei anderen Standorten ist. Denn der große Vorteil, den wir bei uns haben, erste und zweite Mannschaft sind in einem Verein. Es ist kein Kooperationspartner, wo du eventuell nochmal 45, 50 oder 60 Minuten zum nächsten Training fahren musst, sondern du hast zwei Hallen nebeneinander, du hast zwei Büros nebeneinander. Es ist alles sehr einheitlich und ich glaube, das ist einfach, oder das sind die beiden größten Punkte, wie wir es schaffen können, solche Talente wie Jack Kayil, Kaya Bayram oder Yoshi Bonga für uns zu überzeugen, dass sie wirklich einen großen Anteil in der Pro A haben, viel Verantwortung haben, viele Minuten bekommen, Fehler machen dürfen, was wir vorhin schon gesagt haben, aber auch die Chance da ist oder auch die Chance gewollt ist, dass sie irgendwann in der ersten Mannschaft stattfinden können.
Wie läuft so die Trainingsgestaltung dann ab? Weil die ganz jungen Spieler, die haben ja sicherlich auch nochmal andere Verpflichtungen, denen sie nachkommen müssen. Inwieweit muss man da zusammenarbeiten, dass das alles unter einen Hut geht?
Das Gute in Anführungszeichen ist, die jungen Leute, die wir bei uns in der Pro-A-Mannschaft haben, die sind alle fertig mit Schule. Sprich, wir haben auch da die Chance, vormittags mit denen zu trainieren. Das ist total cool. Und dann haben wir abends unsere normalen Teamtrainings. Und darüber zu entscheiden, welcher Spieler in welcher Mannschaft trainiert, ob erste oder zweite Mannschaft, das ist das, was wir vorhin schon besprochen haben. Wie ist die spielerische Entwicklung? Wie ist der derzeitige Stand von jedem Spieler? Was ergibt für ihn am meisten Sinn? Wo kann er sich am besten weiterentwickeln? Da sind wir wirklich in stetigem Austausch. Und da werde ich auch häufig gefragt von Ty Harrelson, was ich glaube, ist Spieler XY schon so weit, jetzt im BBL-Training zu sein? Oder glaube ich, hey, er sollte noch 2-3 Wochen bei mir trainieren, dann ist er wirklich ready, um bei euch konkurrenzfähig zu sein. Das ist so das, wie das zwischen den Mannschaften abläuft. Und Individualtraining, Kleingruppentraining, das versuchen wir vormittags oder mittags, nachmittags ein bisschen individuell zu gestalten, so wie es für jeden Spieler am komfortabelsten ist.
Jonas hat gefragt, gibt es denn noch mal Probleme, wenn man so viele Spitzentalente im Team hat? Also es ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen Konkurrenzkampf dann.
Definitiv, aber Konkurrenzkampf ist ja was Gutes. Ist ja nichts Schlechtes. Ist ja super, wenn die Jungs sich wirklich, wirklich darum betteln, die nötigen Minuten auf dem Feld zu bekommen. Da hatte ich auch ein bisschen Sorge davor, vor der Saison. Ne? Natürlich, je mehr Talente du hast, desto mehr persönliche Befindlichkeiten holst du dir auch automatisch in den Verein mit rein. Aber auch da muss ich sagen, wir haben dieses Jahr wirklich unfassbares Glück oder unfassbar tolle junge Talente bei uns, die, na klar, ihre eigene spielerische Entwicklung und ihre eigene Karriere im Blick haben, aber auch trotzdem dieses ganze Mannschafts- oder Vereinskonstrukt auch im Blick haben und auch dann in gewissen Momenten ihr eigenes Ego zurückgenommen haben. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte im Laufe der Saison oder wir als Coaching-Staff hatten im Laufe der Saison keine Probleme mit irgendwelchen persönlichen Befindlichkeiten whatsoever, die es eventuell geben könnte, sondern alle waren voll dahinter, alle haben sich für den Nächsten gefreut, alle haben sich auch für den Spieler gefreut, der auf der gleichen Position ist. Also da wurde wirklich das eigene Ego zurückgenommen und der Mannschafts- und Vereinserfolg in den Vordergrund gestellt.
Wie ist das so mit so ganz vielen jungen Spielern, gerade in dem Alter? Man hat ja auch, die haben ja sicherlich auch mal Flausen im Kopf, die machen vielleicht auch mal Blödsinn. Wie geht man dann damit um? Lässt man die dann auch mal laufen oder auch aus den Fehlern lernen? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die Jugend heute noch feiern geht, aber wenn du dann merkst, es sind jetzt nicht ganz so frisch im Training, dass man dann ihnen vielleicht auch zeigt, ja, wenn du kannst so ins Training kommen, aber dann tut's weh.
Ich muss auch sagen, in Fechter kann man nicht so viel feiern gehen tatsächlich. Also es ist eine relativ überschaubare Stadt mit überschaubaren freizeitlichen Angeboten. Deswegen hatte ich diese Probleme nicht, dass Jungs eventuell mit kleineren Augen mal zum Training gekommen sind oder vielleicht hier und da mal gesagt haben, sie hätten doch ein bisschen Kopfschmerzen. Diese Probleme hatten wir nicht. Ich bin aber auch der Meinung, wenn Jungs an einem Samstagabend feiern gehen wollen und Dienstagmorgen ist erst wieder Training, dann bitte geht und dann bitte genießt auch nochmal euer Teenagerleben, denn man darf auch nicht vergessen, sie führen nicht das gleiche Leben, wie es andere Jungs in ihrem Alter tun. Also ne, wenn man sich anschaut, Johann macht jetzt gerade Abi und er hat, glaube ich, schon im November oder Dezember gesagt, ey, Abifahrt nach Lorette de Mar, da bin ich auf keinen Fall dabei, sind BBL-Playoffs. Also ich glaube, es gibt nicht so viele in seinem Jahrgang, die diese Entscheidung getroffen haben oder es gibt auch nicht viele Jungs, die im Alter 17, 18, 19 sagen, ey, ich kann nicht mit feiern oder ich kann nicht mit dahin oder hier mit rausgehen, weil ich am nächsten Tag im Bus nach Kirchheim sitze. Aber das gehört auch zur Entwicklung des Profi-Werdens dazu. Und auch da haben die Jungs, die ich hier habe, eine tolle Einstellung gehabt und sich wirklich vorbildlich verhalten.
Also können festhalten, Clubs gehören schon mal nicht zur Infrastruktur in Vechta. Was habt ihr denn generell für eine Infrastruktur in der Organisation? Also was könnt ihr da anbieten?
Aber sie haben eine Bar direkt hinterm Gästeblock, wo es auch Jackie Cola gibt.
Schau mal, das ist aber, haben wir logistisch gut hinbekommen. Denken wir an die Gästefans, dass sie relativ schnell sich eine kalte Erfrischung wiederholen können.
Sich nicht mehr bemerkbar machen können. Ja, danke dafür.
Ihr wart schon mal in Vechta, ne? Ich glaube, ihr wart ja schon mal da, als Gießen in Vechta war. Deswegen kennt ihr unseren wunderschönen Rasterdom. Und wir haben direkt daneben eine Trainingshalle, die heißt Raster Gym. Und auf diese Hallen können wir 24/7 zugreifen. Also es sind keine städtischen Hallen, sondern das sind wirklich Hallen, die uns als Raster Vechta gehören. Und da können wir auch drauf zugreifen, so wie es der Trainingsbetrieb erlaubt. Man darf auch nicht vergessen, wir haben, bitte nagelt mich nicht auf der Anzahl fest, ich glaube, es sind 34, 35 oder 36 Mannschaften, die wir bei Raster Vechta haben. Und dann müssen wir auch damit leben. Oder es ist natürlich auch so gegeben, dass an einem Dienstagnachmittag, wenn manche Spieler werfen wollen, dass da dann die U16-4 trainiert. Und auch die haben genauso das Recht darauf, ihr Hobby auszuüben und Spaß am Basketball zu haben, wie es vielleicht ein hoffentlich potenzieller Profi ist, der jetzt aber gerne nochmal 200 Würfe auf den Korb schmeißen möchte. Also da müssen wir uns schon ein bisschen danach richten, wie sind die Hallen frei. Aber ich würde behaupten, morgens bis 14, 14.30 Uhr können die Jungs beliebig in die Halle, wenn sie nochmal extra Würfe nehmen wollen. Wir haben im Raster Gym unseren eigenen Kraftraum. Wir haben einen Athletiktrainer, der nur für den Jugendbereich und fürs Farmteam zuständig ist. Also ich glaube da, was Facilities und Infrastruktur betrifft, sind wir sehr, sehr gut ausgestattet und wir bieten allen jungen Prospects oder allen Profi-Basketballern bei uns eine extrem gute Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und an dem Spiel zu arbeiten.
Also wenn ihr dafür doch die überschaubare Größe der Stadt so viele Mannschaften habt, also wird bei der Geburt der Basketball aber sofort in die Wiege gelegt, dein Vechta ist Gesetz, oder?
So in der Art. Also mein großer Bruder hat jetzt letzten Februar sein Kind bekommen. Mein Geschenk zur Taufe nach ein paar Monaten war auch direkt der erste Basketballkorb. Also das sind Entscheidungen, die darf das Kind nicht selbst treffen, deswegen die werden für ihn getroffen. Aber nein, der Hype um Basketball, der Hype um Raster Vechta ist, glaube ich, in den letzten Jahren nochmal extrem gestiegen. Und mich als Farmteam-Trainer freut natürlich auch, dass es nicht nur die erste Mannschaft ist, die jüngere Kinder überzeugt, sondern es freut mich auch zu sehen, dass im U10, U12-Training Jungs mit einem Bayram, Kail oder Bonga-Trikot rumlaufen. Das ist einfach nur ein Resultat dafür, dass wir das, glaube ich, gar nicht so schlecht machen hier bei uns.
Ja, es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr nachhaltig auch. Ich meine, wo es schon mal Vechta in der BBL war, da ist es auch direkt bis ins Halbfinale gegangen. Danach ging es aber dann doch recht steil wieder nach unten. Da hat man irgendwie das Gefühl, das muss nicht unbedingt wieder passieren. Was tut ihr denn dafür, diese ganzen Talente dann auch im Verein zu halten? Weil es wird ja sicherlich nach so einer Pro-A-Saison auch oder auch in der BBL der ein oder andere große Verein anklopfen, um sich die Spieler vielleicht zu sichern.
Du musst ihnen immer Angebote machen oder Angebote so lukrativ wie möglich machen, dass Vechta für sie der bestmögliche Standort ist, ne? Und wenn jetzt ein Spieler sich in dieser Pro-A-Saison so dermaßen gut gezeigt hat, ist der nächste logische Schritt, alles klar, du musst deine Spielanteile in der BBL bekommen. Aber auch da ist es total cool, auch mit dem zukünftigen Trainer, den wir jetzt bekommen werden, Martin Schiller. Das ist definitiv jemand, der bereit ist, junge Spieler weiterzuentwickeln, der bereit ist, junge Spieler in der BBL spielen zu lassen. Das ist erstmal die Philosophie von uns als Verein, die Philosophie von Gerrit Kersten Thiele, und dementsprechend werden noch alle Trainer und Mitarbeitenden bei uns im Verein ausgesucht, dass sie eben diesen Ansatz der Spielerentwicklung weiterfahren und auch dann einfach es bestmöglich schaffen, dass junge Talente so lange wie möglich hier bei uns bleiben, bis sie dann natürlich aber auch aus unserem Verein rauswachsen und den nächsten Schritt machen. Also ich bin am Ende des Tages auch alles andere als böse darum, wenn Johann Grünloh in ein oder zwei Jahren den nächsten Schritt, wer weiß, wohin macht, sei es NBA, Euroleague, was auch immer, dann freuen wir uns tierisch und sagen, hey, schön, dass wir dir auf deinem Weg so weiterhelfen konnten und alles Gute für die weitere Karriere. Also da haben wir als Verein nicht so ein großes Ego, sondern nochmal, wir wollen einfach das Bestmögliche für jeden Spieler und da arbeiten wir in dem Spin alle extrem gut zusammen.
Ja, also ich drücke da auf jeden Fall die Daumen, dass ihr noch so ein bisschen die Früchte auch ernten könnt, weil als ich die Mannschaft in Gießen gesehen habe, habe ich gedacht, es wäre schon sehr schade, wenn jetzt nach der Pro-A-Saison die dann die Plätze 10, 11, 12 in der BBL bei einem anderen Team auffüllen und nicht bei euch. Mhm. Aber das klingt ja so, als wäre das schon durchaus möglich, dass die da eine tragende Rolle nächstes Jahr spielen sollen, ja.
Definitiv, das ist die Idee. Na klar, im Laufe der Saison werden vielleicht Gespräche nicht so intensiv geführt, wie es jetzt im Mai, Juni, Juli getan wird. Aber ja, die Idee unserer Pro-A-Mannschaft ist natürlich schon, dass sie sich schnellstmöglich auf dem Level akklimatisieren können, dass der Sprung in die BBL dann hoffentlich nicht so schwierig ist, wie er aus einer niedrigeren Liga eventuell wäre.
Jetzt hat Frankie vor dem Spiel gesagt, gegen euch das talentierteste Team Europas. Würdest du das unterschreiben und wer ist das größte Talent? Beziehungsweise wen schätzt du ein, wer wird am höchsten gehen von den Jungs?
Ja, wirklich nette Worte von Frankie. Ja. Ich habe mich sehr drüber gefreut. Ich weiß nicht genau, ob wir das talentierteste Team Europas sind. Ich bin mir sicher, dass da in Spanien bei den Farmteams von Barcelona, Madrid oder in Badalona auch Mannschaften rumlaufen, die sehr, sehr gut Basketball spielen können. Ich würde vielleicht sagen, dass wir eins der talentiertesten Mannschaften in Europa sind, definitiv. Und wer ist das größte Talent bei uns im Verein? Ich möchte jetzt ungern einen Namen nennen, natürlich, um da niemandem auf die Füße zu treten. Aber ich glaube, die größte Upside oder das größte Potenzial, was man auch gerade sieht, hat schon teilweise Johann. Ich glaube, dass der einfach mit 18, jetzt fast 19 schon so spielfähig in der BBL ist, sein Spiel so durchzieht und quasi die Fähigkeiten, die er auch in den letzten Jahren in der Regionalliga oder in der Pro B oder in der NBBL gezeigt hat, jetzt in der BBL auch auf die Platte bringen kann. Das ist bemerkenswert. Und der ist halt noch weit davon entfernt, wirklich am Ende seiner Entwicklung zu sein. Deswegen würde ich schon behaupten, dass der in ein paar Jahren höherem Niveau spielt, als es nur BBL ist. Aber auch die anderen Jungs. Ich glaube, wir haben extrem viel talentierte Guards. Jack Kayil, Kaya Bayram, Joshua Bonga, das sind alles Spieler, denen ich auch zutraue, irgendwann auf BBL, Euroleague oder NBA-Niveau zu spielen. Ne? Man muss auch immer hoffen, ich klopfe auf Holz, dass die verletzungsfrei bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass sie auch vom Kopf her so bleiben, dass sie weiter motiviert sind, besser zu werden und sich weiter zu entwickeln. Und dann wird man sehen, wo die Reise hingeht. Aber wenn man noch jünger anfängt, Marco Petric, 15 Jahre alt, hat gestern 8 Minuten in der Pro A gespielt. Auch das ist jemand, der extrem großes Potenzial hat. Und auch ich freue mich darauf zu sehen, wo die Reise für die ganzen jungen Spieler hingeht.
Jack Cahill war ja auch beim Albert-Schweitzer-Turnier. Hattet ihr da noch waren noch andere dabei oder war nur er da?
Weiß ich. Marco Petric war auch da, ja. Denn Deutschland hat ja ein U18 und ein U17-Team gehabt. Und Marco ist dann als 15-Jähriger hingefahren, hat bei der U17 gespielt. Und die beiden durften dann quasi für 2 Wochen die coole Erfahrung da in Mannheim machen.
Ja, wollte ich gerade fragen, was hat das für die bedeutet? Ist ja jetzt nicht irgendein Jugendturnier und was haben sie da mitgenommen und erzählen können?
Ich glaube, es ist erstmal was Besonderes für Nationalmannschaft zu spielen. Ja, also das ist nichts, was du für selbstverständlich nimmst, sondern das Trikot von Deutschland zu tragen, vom amtierenden Weltmeister zu tragen, ist eine extrem coole Sache und das freut die Jungs auch tierisch. Und na klar, wenn man sich mal anguckt, welche Spieler bei diesem Turnier schon gespielt haben und die Liste von den jetzigen NBA-Stars oder NBA-Legenden zu sehen, das ist schon eine extrem coole Ehre. Und es waren 2 sehr unterschiedliche Turniere für die beiden Jungs. Ne? Jacks U18 hat ja Bronze gewonnen und war kurz davor, ins Finale einzuziehen, haben dann leider unglücklich gegen Serbien gewonnen. Und für Markus U17 war es dann mehr Trainer reden so gerne von Lernprozess und Entwicklungsmöglichkeiten, wenn man dann doch Spiele eventuell mal deutlicher verliert. Aber ich glaube, für Jack war es eine coole Erfahrung, eine tragende Rolle in der Nationalmannschaft zu spielen gegen internationale Spieler in seinem Alter sich zu messen und zu gucken, hey, auf was für einem Stand bin ich überhaupt? Kann ich einen serbischen Guard im 1 gegen 1 schlagen? Kann ich gegen einen 2,20 Meter großen australischen Center meine Layups genauso machen, wie ich es im Training machen kann? Ich glaube, das war eine super Erfahrung, von der er berichtet hat und die ihn auch weitergebracht hat. Und für Marco war auch, glaube ich, eine gute Erfahrung zu sehen. Alles klar, ich bin jetzt 15, ich habe hier gegen 17, 18-Jährige gespielt. Mein Körper muss eventuell noch ein bisschen wachsen in 2 Jahren. Ich muss doch noch ein bisschen schneller werden. Ich muss doch noch ein bisschen höher springen. Mein Wurf muss doch noch ein bisschen besser fallen, damit ich in den nächsten beiden Jahren gegen die konkurrenzfähig bin. Und ich glaube, das war eine super Sache für beide. Und sie kamen auf jeden Fall mit sehr, sehr vielen positiven Eindrücken zurück.
Das ist ja auch was ganz Entscheidendes, dass Spieler immer auf dem höchstmöglichen Niveau quasi Competition haben, dass sie einfach auch nicht merken, okay, ich mache hier jetzt 40 Punkte und ich kann mich zurücklehnen, sondern okay, es gibt noch ein nächstes Level und noch ein nächstes Level und noch jemand, der schneller ist und noch jemand, der größer ist und so weiter. Also ich glaube, das ist ja ein ganz, ganz entscheidender Punkt in so einem Entwicklungsprozess.
100%. Also wir finden es auch wichtig, dass Jungs lernen zu dominieren. Ne? Ich glaube, es ist doch mal wichtig zu wissen, alles klar, ich bin hier der beste Spieler auf dem Feld und ich kann 40 Punkte machen. Auch das ist was Gutes. Aber das sollte kein Zustand sein, den du Woche für Woche hast. Ja. Denn dann irgendwann spielst du in der nächsten Altersklasse, sei es NBBL oder am Farmteam bei mir, gegen ältere Spieler und merkst von wegen, ey, korbliger rechts funktioniert hier irgendwie nicht mehr und was mache ich jetzt? Also ist es wichtig, dass dass du sämtliche Facetten in deiner Entwicklung kennenlernst. Beispielsweise Marco Petritsch. Wir wollten, dass er dieses Jahr ein paar Spiele in der JBL macht, einfach um da zu dominieren, was ich gerade angesprochen habe. Zeitgleich hat er aber auch in der zweiten Regionalliga gespielt, er hat in der MBBL gespielt, er hat phasenweise in der Pro A gespielt und er hat über die gesamte Saison nur in der Pro A trainiert. Also hat er eigentlich alle Facetten des Spiels auf den möglichen Levels und Leistungsniveaus kennengelernt. Und dann sind wir der festen Überzeugung, dass es auf jeden Fall für seine persönliche Entwicklung die richtigen Schritte waren in den letzten Monaten.
Inwiefern hast du da auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Vaterrolle, aber so Erziehungsauftrag, sage ich mal, wenn du so viele junge Spieler hast. Also man hört ja immer wieder von den ganzen jungen Leuten, die direkt nach dem Spiel dann, egal ob sie gewonnen oder verloren haben, die Handys rausziehen, sofort irgendwie Insta und TikTok und keine Ahnung was nicht alles. Und eigentlich egal, ob du gewonnen oder verloren hast. Wie weit spielt das eine Rolle? Was musst du da übernehmen in deinem Team?
Schon einiges. Es gehört dazu, aber es freut mich auch sehr, dass das Teil des Jobs ist, ne? Weil am Ende des Tages ist es nicht nur Basketball, sondern es ist auch viel mehr. Man muss auch betrachten, dass beispielsweise Marco Petritsch wohnt das erste Mal weg von seinen Eltern. So, der wohnt nicht mehr zu Hause, der wohnt in einer Gastfamilie und der kann vielleicht nach einem schlechten Training oder nach einer schlechten Note, die er in der Schule geschrieben hat, nicht nach Hause zu Mama und sich darüber aufregen und sich darüber beschweren, sondern dann kommt er eventuell abends im Pro-A-Training zu mir und muss seine schlechte Laune mal an mir auslassen. Aber auch dafür bin ich genauso da, wie ich dafür da bin, ihm zu sagen, dass er vielleicht seinen Arm nach dem Wurf ein bisschen mehr stehen lassen soll. Also das sind alles Aspekte, die zu meinem Job dazugehören. Und es ist eine tolle Sache. Ich würde weniger von Vaterfigur sprechen, denn es ist nicht unser Job als Trainer, glaube ich, Eltern in gewissen Arten und Weisen zu ersetzen. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dann für die Jungs da zu sein, wenn sie uns Coaches brauchen und wenn sie vielleicht mal über Dinge sprechen wollen, die nicht mit Basketball zu tun haben. Und dafür bin ich gerne ansprechbar, dafür bin ich gerne da und ich freue mich immer darüber, wenn die Jungs zu mir kommen und mir so ein Vertrauen schenken, dass sie nicht nur über Basketball sprechen wollen, sondern auch vielleicht über Dinge reden wollen, die abseits des Feldes bei ihnen abgehen.
Habt ihr da irgendwie so eine Regel vielleicht auch, dass man sagt, so und so viele Minuten vor dem Spiel keine Handys mehr und vielleicht auch nicht direkt danach, oder ist das, machen die das schon? Nein. Von sich aus? Also gibt es keine?
Das machen die selbst. Das, ja, machen die, ja, selbst. Also ich vertraue den Jungs so, dass sie 15 Minuten vorher nicht mal am Handy hängen. So, ich glaube, da sind sie alle professionell genug schon, für auch in ihrem jungen Alter. Wir haben gewisse Abläufe. Für manche tut es gut, 90 Minuten vorher noch mit Kopfhörern auf und Handy vorm Gesicht irgendwie ein Spiel zu spielen. Manchen tut es gut, Instagram nochmal durchzuscrollen. Manchen tut es gut, irgendwelche coolen Selfies bei Snapchat zu verschicken, sowas. Was immer es ist, dass du am Ende des Tages auf dem Spielfeld performst, bitte tu es. Und da möchte ich nicht irgendwie vorgeben, du musst dich so und so vorbereiten, denn es ist bei jedem individuell und das soll jeder für sich selbst herausfinden und gestalten.
Wir haben jetzt über viele Spielerentwicklungen gesprochen. Real Estate Guru ist wieder am Start. Er hat gefragt, welche Perspektive siehst du denn für dich persönlich in Vechta als zweiter Herrentrainer? Wir haben eben auch über Martin Schiller gesprochen. Gab es da so ein bisschen die Hoffnung, okay, vielleicht die erste Mannschaft zu übernehmen, oder war das noch gar kein Thema?
Nein, das war kein Thema. Also wenn man sich die letzten 3 Jahre von mir anguckt, dann sieht man ja, dass ich in keiner Liga wirklich angekommen bin, sondern ich war immer nur in gewissen Ligen als Zwischenstopp. Und es ist für mich total cool, jetzt mal zu sagen, alles klar, ich coache ein zweites Jahr in der gleichen Liga in Folge und kann vielleicht Sachen besser machen in der nächsten Saison, die ich dieses Jahr noch nicht so gut gemacht habe. Ich glaube, für mich als Trainer ist Vechta der perfekte Standort, um mich weiterzuentwickeln. Ich habe hier eine tolle Infrastruktur, ich habe hier bestmögliche Facilities, um mich weiterzuentwickeln. Ich arbeite mit tollen, talentierten Spielern zusammen. Ich habe mit Gerrit Kerstentiede, glaube ich, einen Vorgesetzten, der extrem viel Wert auf Jugendarbeit legt, der extrem viel Wert darauf legt, auch junge Trainer auszubilden und in sie zu investieren. Deswegen sehe ich für mich gerade keinen Grund, mich vereinsmäßig umzuorientieren. Und was dann vielleicht in 3, 4, 5, 6, 7 Jahren für mich bei Rasta Vechta rausspringt, ob ich dann weiter der Trainer der zweiten Mannschaft werde oder eine andere Mannschaft trainiere, das kann euch Zukunftshendrik beantworten, aber nicht der Hendrik, der jetzt gerade vor euch sitzt. Ich weiß einfach nur, ich bin extrem glücklich gerade in Vechta und die Position, die ich habe in der zweiten Mannschaft, ist, glaube ich, für meine persönliche Entwicklung auch die bestmögliche, die ich gerade haben kann.
Ah ja, wenn Frankie mal in Rente geht, dann rufen wir mal an.
Können sehr gerne machen, sehr gerne machen.
Jetzt hast du gesagt, du guckst auch viel Euroleague. Welches Team beeindruckt dich denn da am meisten oder welche Coaches guckst du dir speziell an, um dir vielleicht was abzugucken?
Habe ich von Euroleague gesprochen und das Team, was ich dieses Jahr, glaube ich, am meisten geguckt habe, hat noch im Eurocup gespielt, denn es ist Paris Basketball. Ich mag den Basketball, den Thomas Isalo letztes Jahr schon in Bonn gespielt hat, den er dieses Jahr in Paris weiterhin spielt. Das sind genau die ja, die Aspekte des Spiels, die ich auch vertreten möchte. Du verteidigst so aggressiv wie möglich, du bist so aggressiv wie möglich und du rennst so schnell du kannst. So, und wenn die Dinge nicht funktionieren, okay, dann schauen wir weiter. Aber das sind grundsätzliche Dinge, die in jedem Team oder in jedem Team, was ich coache, funktionieren müssen und gegeben sein müssen. Deswegen habe ich, wenn ich mir mal eine eigene Coach-Klinik angeguckt habe, dann ist es auf jeden Fall Thomas Isalo mit Paris gewesen in der letzten Saison, weil das hat einfach enorm viel Spaß gemacht, denen zuzugucken. Und ich hoffe, es ist nächstes Jahr in der Euroleague genau das Gleiche.
Wird TJ Shorts genauso dominieren?
Gute Frage. Ich glaube nicht. Ich würde mal behaupten, es wird nicht das dritte Jahr in Folge, wo er MVP im europäischen Wettbewerb wird. Ich glaube trotzdem, dass der mit seinen, oh, wie groß ist der? 1,75?
Mit Schuhen.
mit Schuhen. dass er spielfähig sein wird, so dominieren vielleicht nicht mehr, denn wenn ich daran denke, dass Eddie Tavares von Real Madrid dann irgendwann vor ihm steht, ich weiß nicht, ob er da seine Korbleger mit rechts und links genauso über ihn finishen kann, wie eventuell gegen Big Men, die nur knapp über 2 Meter groß sind. Aber auch das, bin mir sicher, dass Thomas Isalo oder irgendein Weg findet, dass TJ Shorts auch in der Euroleague spielfähig sein wird.
Ja, das wird wirklich spannend, ob er da auch mit der halben Bonner Mannschaft dann da weiter agiert. Dass die jetzt wieder den Eurocup gewonnen haben, ist auch schon eine Wahnsinnsleistung. Ob er die alle mit in die Euroleague nimmt, bin ich auch sehr gespannt.
Schwierig, aber warum nicht? Ne? Ich meine, das ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, dass es vielleicht manchmal wichtiger ist, was für Charaktere du in deiner Mannschaft hast, als was für individuell qualitativ hochwertige Spieler. Also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber Sebastian Herrera ist jetzt niemand, der durch überdurchschnittliches Basketballtalent irgendwie überzeugt, sondern es ist einfach jemand, der extrem gut darin ist, die Dinge zu machen, die der Coach von ihm möchte. Und das ist dann am Ende des Tages vielleicht mehr wert als jemand, der total cool nach 8 Handwechseln durchs Bein Stepback-Dreiern aus 9 Meter trifft. Da muss man einfach immer abwägen, welcher Spieler passt besser zu deiner Spielphilosophie, welcher Spieler passt charakterlich besser zu dir und welcher Spieler passt auch charakterlich besser in eine Mannschaft. Und da hat Thomas Isalo offensichtlich in den letzten Jahren extrem guten Job gemacht.
Ja, und letzten Endes ja auch dieses Puzzle aus Spielern zusammenzuhalten, also dass du einen Kern hast von Leuten, die sich schon kennen und die wissen, wenn Folgendes passiert, dann ist 95% Wahrscheinlichkeit, dass der andere Spieler da hinten steht und dass ich diesen Ball spielen kann oder dass ich mich darauf verlassen kann, er ist in meinem Rücken und er hilft mir bei der Verteidigung oder was auch immer. Also das ist ja unfassbar viel wert, sowohl auf dem Feld als auch abseits vom Feld, dass du einfach weißt, das sind Leute, die wollen zusammen eine gute Zeit haben und das ist auch okay. Also das war mit Sicherheit auch etwas, was euch als Team ja ein Stück weit gut getan hat, dass es nicht so komplett neu zusammengestellt ist, sondern dass man sich schon ein bisschen kennt und weiß, was hat man an dem anderen.
Ich glaube, beide Dinge, die du gerade gesagt hast. Ne? Zum einen hilft es, dass du Jungs in einem Team hast, die sich schon untereinander kennen, die schon zusammen gespielt haben, die vielleicht auch zusammen unter dem jetzigen Trainer schon gespielt haben. Sprich, auf unser Team bezogen, wenn Joshua Bonga eine Frage hat, was ich genau in der Situation von ihm möchte und ich vielleicht zu langsam bin, um ihm das zu erklären, hey, dann fragt er einfach Kevin oder fragt er einfach Kaya, weil die vielleicht genau wissen, was ich in der Situation von ihnen möchte. Das hilft definitiv. Zum anderen hast du gerade Spaß angesprochen. Ich glaube, das ist ein Faktor, den man unterschätzt und der so ungemein wichtig ist. Ich glaube, wenn du in Dingen Spaß hast oder wenn du beim Basketballspielen Spaß hast, dann klappt es einfach leichter und klappt es einfacher. Und auch das ist was ich von Anfang an versucht habe, den Jungs mitzugeben. Hey, lass uns Spaß an der ganzen Nummer haben. Lass uns Spaß daran haben. Lass uns Spaß daran haben, gegen vielleicht bessere Spieler zu spielen. Lass uns Spaß daran haben, gegen körperlich bessere Spieler zu spielen. Wenn es klappt, klappt es. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber trotzdem, wir sind froh darüber, dass wir das machen dürfen, was wir so sehr lieben. Und das ist was wir einfach genießen sollten jeden Tag.
Was für Elemente habt ihr da in der Trainingsarbeit, so um das mal ein bisschen aufzulockern, Spaß reinzubringen, irgendwelche lustigen Spielchen oder was habt ihr da?
Da muss ich mal meinem Co-Trainer ein Riesenkompliment machen. Also Habbo ist begnadet darin, wirklich Minispiele zu finden, die man eventuell Anfang des Trainings als Warm-up machen kann, sei es Fußball, Tennis, sei es Brettball, sei es irgendwelche Geschichten, dass man einen Ticken spielt oder irgendwas, wo ein bisschen auch mal ein Grinsen ins Gesicht kommt von den Spielern, dass sie Lust aufs Training haben. Ich von uns behaupten oder ich würde auch von mir behaupten, ich bin jemand, der immer für den Spaß zu haben ist. Ne? Also wenn das Training noch nicht angefangen hat oder wenn das Training vorbei ist, bin ich, glaube ich, der Erste, der einen dummen Spruch macht, bin der Erste, der irgendwie versucht, meine Spieler zum Lachen zu bringen. Und ich glaube auch, das ist was einfach die tägliche Arbeit deutlich einfacher macht und was den Jungs auch hilft, immer mit Spaß zum Training zu kommen und Spaß an der ganzen Sache zu haben, dass man einfach vielleicht nicht alles so mega ernst nimmt, sondern auch einfach den Raum für dumme Sprüche und Witze da hat und die auch einfach zulässt.
Wer feuert da am liebsten dann mal zurück?
Jack.
Ja, ich auch gesagt. Geil, 100 Pro.
Keine Diskussion. Keine Diskussion. Also diese leichte Berliner Freischnauze-Art, die haben wir noch nicht aus ihm rausgekriegt, die möchten wir aber auch nicht aus ihm rauskriegen. Und wenn der gerne mal einen Spruch zurückfeuert, dann kann er das auch sehr gerne, aber er weiß auch, dass immer noch ich der bin, der am längeren Hebel sitzt. Also wie viele Sprüche er machen darf und wo vielleicht die Grenze ist und wo er mal ruhig sein muss. Aber nein, Jack ist auf jeden Fall jemand, der gerne zurückfeuert.
Gibt es dann Linienläufe, wenn er mal die Grenze überschritten hat oder was macht er dann?
Nee, dann werde ich einfach meinen nächsten Spruch so positionieren, dass er danach keinen mehr zurückfeuern kann. Also ich werde dann einfach das Argument relativ schnell zu Runde machen, so in der Art, genau. Oder ich pfeife und sage, ey, jetzt müssen wir auch dringend zusammenkommen und müssen mit Training anfangen. Also Schluss mit lustig, wenn ich vielleicht gerade keinen passenden Konter mehr parat habe.
Okay. Ich habe noch eine Frage, die passt jetzt nicht mehr so ganz rein. Das hätte man vorhin auch stellen können, da ist es mir aber entfallen. Ihr habt in der Saison noch den David Shriver, oder wie man ihn ausspricht, verpflichtet.
Shriver.
Der ist mir das erste Mal aufgefallen, als wir bei euch gespielt haben. Und mein Gedanke war, A, wo kam der denn plötzlich her? Und B, warum? Weil eigentlich habe ich gedacht, ihr seid als Team so gefunden und braucht er jetzt nicht noch zwingend einen, weil nach unten war nicht mehr so die Gefahr, nach oben konnte man jetzt auch nicht mehr angreifen.
Zum einen hatten wir uns ja vor der Saison schon darauf geeinigt, dass wir mit zwei Amerikanern in die Saison gehen. Mit Caden Anderson, den wir relativ schnell verpflichten konnten und für uns überzeugen konnten, der auch ein überragendes Jahr gespielt hat oder immer noch spielt. Daneben wollten wir aber noch einen zweiten Import, der einfach den jungen Spielern in gewissen Momenten den Rücken frei hält. Ne, dass wir einfach damit absichern, dass wir die Klasse halten und dann doch nicht Gefahr laufen, runterzurutschen. Und da hatten wir den Will Yoakum, hatten wir zu Beginn der Saison. Der hat dann leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten. Deswegen mussten wir uns leider von ihm trennen. Und dann haben wir aber gemeinsam entschieden, nochmal einen Ersatz für ihn zu verpflichten. David Shriver wurde uns angeboten. Der hat im Farmteam der San Antonio Spurs gespielt, bei den Austin Spurs. Wir wollten jemanden, der von außen auch mal das Ding reinschmeißt. Der uns da einfach ein bisschen Firepower gibt und die nötigen Siege einfährt, damit wir wirklich mit dem Abstieg so gar nichts mehr zu tun hatten. Denn ja, es sah für uns sehr komfortabel aus, aber so zu 100% sicher war es noch nicht, gerade weil die Teams da unten auch immer besser geworden sind und Quakenbrück angefangen hat, Spiele zu gewinnen, Bochum hat angefangen, Spiele zu gewinnen, Paderborn war ein starkes Team. Da haben wir dann einfach gesagt, hey, wir entscheiden uns dazu, nochmal nachzuverpflichten. Ich glaube, es war eine sehr gute Entscheidung, wenn ich daran denke, dass er 7-3er in Nürnberg reingeschmissen hat und uns das Ding da quasi im Alleingang geholt hat. Deswegen hat, so doof das klingt, er quasi seinen Zweck erfüllt als Amerikaner bei uns in einer jungen Truppe und konnte dann auch durch seine Performance und seine Qualität den jungen Spielern noch mal mehr erlauben, noch mehr Fehler zu machen.
Du hast ja auch selbst mal gespielt, wahrscheinlich nicht ganz so lange, bist ja relativ schnell ein Trainer geworden, aber was warst du denn für ein Spieler?
Ich versuche das vor meinen Spielern immer so gut es geht geheim zu halten. Ich war so der klassische Spielertyp, den gibt's leider im Basketball nicht. 3-0-D. Also ich konnte relativ gut Dreier werfen, aber ich konnte niemanden verteidigen. So, das war das allergrößte Problem. So, erstmal konnte ich es nicht. Ich hatte aber auch zweitens nie wirklich Lust darauf und Interesse daran. Deswegen war ich nie der Typ, der irgendeine coole Basketballkarriere vor sich hatte. Das habe ich dann hoffentlich oder habe ich zum Glück mit Anfang 20 relativ schnell akzeptiert und habe gesagt, gut, wir lassen das mit dem Basketball spielen. Und ich bin, glaube ich, besser darin, meinen Spielern zu sagen, was sie tun sollen. Lustig ist jetzt nur, ich möchte immer noch, dass meine Spieler Dreier werfen. Das finde ich weiterhin toll, aber ich beharre auch darauf, dass sie aggressiv verteidigen. Das ist also genau das Gegenteil zu dem, was ich früher gemacht habe. Deswegen versuche ich diese Art meines eigenen Spielstils, so gut es geht, von meinen Jungs geheim zu halten.
Wenn man mit Anfang 20 irgendwie so merkt, ja, die Sportart, die ich jetzt lang gemacht habe, ist es dann doch nicht, da hören ja dann auch viele komplett einfach mit Sport auf. Aber für dich war die Alternative einfach nur, du wolltest dann unbedingt auch Trainer werden.
Ich habe das nebenbei schon gemacht tatsächlich. Also ich komme ja gebürtig aus Cuxhaven und durfte da auch ein bisschen bei der Pro A mitmachen. Wahrscheinlich auch dem geschuldet, weil wir keine besseren Jugendspieler hatten als ich. Deswegen war ich der Nächste, der in den Pro A-Kader aufgefüllt wurde. Und ich habe da schon nebenbei eine U12 und eine U14 trainiert. Und als ich dann 2014 nach Vechta gekommen bin, wegen meines Studiums, habe ich auch hier angefangen, im Breitensport zu trainieren. Also die erste Mannschaft, die ich bei Rasta Vechta gemacht habe, war eine U16-3 in der Bezirksklasse. Und ich habe das dann immer nebenbei, neben meinem Hobbyspielen noch gemacht, neben meinem Studium noch gemacht und dann irgendwann 2017 wurde ich gefragt, ob ich nicht Job BBL Co-Trainer werden möchte. Und dann habe ich angefangen, das immer ernster zu nehmen und immer mehr zu merken, hey, das macht mir total viel Spaß. Und ich glaube, das ist das, was ich auch, wenn ich dann irgendwann erwachsen bin oder älter bin, permanent machen möchte, weil das ist das, was tierisch viel Spaß macht und ich kann mir nichts anderes beruflich vorstellen. Und ja, jetzt bin ich hier und quatsch mit euch über Basketball.
Was war denn in der letzten Saison für dich persönlich die größte Herausforderung?
Boah, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich die einfachste Antwort ist zu sagen, Spiele zu gewinnen, um in der Liga zu bleiben und das gepaart damit, die jungen Spieler weiterzuentwickeln. Ne? Denn du kommst ja auch relativ schnell in diese Versuchung zu sagen, ey, alles klar, meine jungen Spieler haben jetzt zum dritten oder vierten Mal in Folge den gleichen Fehler gemacht, den mein erfahrener Profi Leon Okpara Kevin Smith niemals gemacht hätten. Ich nehme sie jetzt direkt wieder raus und vertraue auf meine Älteren. Und ich glaube, da war die größte Herausforderung für mich als Head Coach zu sagen, ey, ich habe die Geduld und ich behalte das Vertrauen in die jungen Spieler und ich halte diese Fehler aus, die sie machen, weil ich weiß, das zahlt sich am Ende der Saison aus und ich weiß, das tut ihrer Entwicklung extrem gut, diese Fehler hier auf dem Niveau zu machen. Und es hilft ihnen auch zu wissen, alles klar, ich habe das Vertrauen von meinem Trainer und ich darf diese Fehler weiterhin machen. Ich glaube, das war die größte Herausforderung. Umso mehr freue ich mich, dass sie ja in der Hinsicht die Fehler gemacht haben und es sich am Ende der Saison ausgezahlt hat.
Ja, das ist ja auch unheimlich wichtig für das Selbstvertrauen von einem Spieler. Einfach nicht nach einem Fehler zur Bank zu gucken und zu sehen, okay, es geht schon direkt die Ansage an den nächsten Spieler, der eingewechselt wird, sondern einfach zu wissen, so, okay, ist zwar passiert, aber ich kriege trotzdem die Chance, noch weiter drauf zu bleiben und es besser zu machen. Also da spielt man ja auch vom Kopf her viel befreiter auf, als wenn man einfach sofort weiß, ich darf mir gar keine Fehler erlauben, weil ansonsten ist meine Spielzeit weg.
Ja, 100%. Also na klar, ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe niemals einen Spieler ausgewechselt nach einem Fehler, denn das habe ich definitiv dieses Jahr. Aber da muss man auch immer schauen, was für Fehler sind es. Sind es Fehler, die wir wieder und wieder und wieder und wieder besprochen haben und die wir am Video besprochen haben und im Training thematisiert haben? Und wenn Spieler XY das dann am 22. Spieltag immer noch falsch macht, sorry, auch dann habe ich keine Geduld mehr und sage, alles klar, setz dich kurz hin. Atme einmal tief durch, versuch es gleich wieder besser zu machen. Wenn es aber ein Fehler ist, den er aufgrund seiner risikoreichen Spielart gemacht hat, wo er was riskieren wollte und wo ich das Gefühl habe, alles klar, wenn das gut gegangen wäre, wäre es eine coole Aktion gewesen. Okay, dann leben wir damit, dann sprechen wir natürlich nach dem Spiel darüber, dann zeige ich Ihnen das am Video. Aber das ist dann eine Art Fehler, die in Anführungszeichen akzeptiert wird und wo wir hoffen, dass es beim nächsten Mal nicht wieder vorkommt.
Jetzt hast du gesagt, in Vechta ist jetzt so das, sag mal, Freizeitangebot nicht so vorhanden. Was machst du denn dann oder bist du nur am Rasterdom und drumherum?
Oh, ich wünschte, ich könnte sagen, ich habe ein tolles Hobbyleben, aber leider dreht sich mein Leben viel, viel um Basketball. Und ich würde auch immer noch behaupten, dass mein größtes Hobby neben meinem Beruf der Basketball ist. Also wenn ich daran denke, an einem Donnerstagabend früh nach Hause zu können, um Euroleague zu gucken, ist das für mich der tollste Tag der Woche. Weil das ist für mich mega. Ich liebe diese Sportart, ich liebe Basketball, ich liebe alles drumherum. Ich liebe es, Spiele zu gucken. Ich liebe es, Spiele zu coachen. Ich liebe es, Video zu schneiden. Ich bin wirklich ein Junkie, was diese Sportart angeht. Und mein größtes Hobby neben dem Job ist weiterhin Basketball. Und ich hoffe, dass es noch ganz, ganz lange so bleibt.
Jetzt haben wir heute Donnerstag. Du konntest keine Euroleague gucken, aber du konntest hier im Podcast zu Gast sein, was sich auch um Basketball dreht. Mega cool. Hier, Hendrik, vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du gegeben hast. Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit, Spieler weiterzuentwickeln und sie vorzubereiten auf das Profitum. Und wir sind so gespannt, wo diese Reise hingeht. Also wir haben auch schon im Stream damals gesagt, okay, davon wird man einige irgendwo in der Euroleague wiedersehen. Also das ist wirklich super spannend und da werden wir auf jeden Fall die Namen weiterverfolgen.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Zweitklassig. Der Pro A Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alle Kanäle seht ihr auf erstklassig-zweitklassig.de.